Beinhart. Das klingt gut.
Immer werde ich hier ausgeschimpft von dem Roman. Also, herzlich willkommen zur Folge 47 von Daimart.
Grüezi miteinander zur 47. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Und weil es nicht nur spannend ist, sondern auch sehr komplex, haben wir uns Hilfe geholt.
Ja, hallo.
Wir haben einen Gast.
Hallo Arne.
Hallo.
Unser Gast ist Arne Wichmann. Per Zufall arbeiten wir indirekt in der gleichen, oder eigentlich sogar ziemlich direkt in der gleichen Firma.
Na, Definitionssache.
Genau, also wir betreuen einen Kunden und über T-Systems ist Arne bei dem Kunden untergebracht.
Genau. Nur ich als Freiberufler halt. Ne?
Genau.
Ja, Herzlich willkommen, Arne, schön, dass du da bist. Und wir haben heute das Thema Sicherheit gewählt unter Linux. Weil wir Arne bei uns haben, wollen wir heute ganz kurz nur etwas sagen zum Feedback. Vielen Dank. Es waren sehr viele Guten dabei. Wir kommen sicher darauf zurück, aber nicht jetzt.
Genau.
Ja. Dann, Dirk, du hast hier noch einen Satz geschrieben von wegen Leben auf der Kommandozeile.
Ja, ich habe einen Satz geschrieben mit Leben auf der Kommandozeile. Ja. Dieser Satz steht bei uns im Wiki. Und jetzt? Ach so. Also wir planen eine Sendung zu Leben auf der Kommandozeile. Wir haben letzte oder vorletzte Sendung uns über Applikationen unter Linux unterhalten und darüber, welche Applikationen bei uns so überwiegend im Einsatz sind. Und wir wollen einen Podcast zu Leben auf der Kommandozeile machen, was man da alles machen kann. Und auch, wo Mut seine Grenzen hat, mal aufzeigen. Und wenn ihr Ideen habt und Vorschläge habt zu Leben auf der Kommandozeile, bitte am besten per E-Mail, diesmal nicht in die Kommentare. Also Vorschläge zu der Sendung bitte per E-Mail. Mhm. Sonst wird das nicht so überraschend für die anderen.
Jawohl. Gut, also unser heutiges Thema Linux und Sicherheit mit Arne Wichmann. Und ich möchte dir, Arne, gerne jetzt das Wort geben, damit diejenigen Hörer, die noch nicht wissen, wer du bist, eine Ahnung bekommen.
Naja, so viele wissen das ja eigentlich, glaube ich, nicht. Ja, also ich bin irgendwie so ein Linux-Oldbie. Ich habe meine erste Kernel-Version war irgendwie sowas wie 013, 012, ja, 012 war die erste. Und bin da so ein bisschen reingewachsen. habe mich dann irgendwann zu den Debianern geschlagen, weil es mir da gut gefiel, bin da immer noch unterwegs. Ansonsten verkaufe ich mich normalerweise als Systemadministrator im weiteren Sinne, aber durchaus halt schon mit einem starken Fokus auf Netzwerksachen und Sicherheitssachen und ähnlichen Kram. Gelegentlich auch mal als mehr oder weniger reiner Sicherheitsspezialist, also wie das halt so ist. Ich glaube, das ist alles, was man über mich so im Großen und Ganzen sagen kann. Bin halt irgendwie schon immer irgendwie da.
Also ihr hört schon, es wird ein alter Sack-Podcast dieses Mal.
Ja.
Zusammen sind wir über 120 deutlich.
Mach nichts.
Über 130 sogar. Du ziehst den Schnitt echt nach oben, Roman.
Ich mag jetzt gar nicht rechnen.
Okay.
Wir haben uns im Vorfeld. Entschuldigung.
Ach ja, wir schneiden übrigens nicht. Ach, ja. Es sei denn, du möchtest das besonders, dann schon, aber. Ja, ja. Ansonsten einfach drauf losreden.
Auch unsere Versprecher, die schneiden wir nicht raus.
Passt schon.
Roland
verspricht dich nicht.
Ja, bitte. Wir haben uns im Vorfeld, jetzt konnte ich das Wort sagen, überlegt, was ist eigentlich Sicherheit? Mhm. Und haben uns drei Äste gezimmert. Sicherheit ist Schutz vor Angriffen. Ja. Kann man so sagen. Ja,
Security halt.
Jawohl. Sicherheit ist Herstellung von Betriebssicherheit, Stabilität.
Safety.
Jawohl. Und Sicherheit ist Schutz vor Spionage oder Ausspähen von Daten.
Da fällt mir jetzt kein englisches Fach.
Ja, aber ist Spionage. Das wird aber normalerweise auch unter dem Security-Aspekt mit reingezogen.
Okay.
Das ist genügend verwandt.
Ja, das ist auch nah dran. Eigentlich ist das ja ein Subgebiet davon, wenn man so will. Genau.
Genau. Und da wollen wir einsteigen in diese Themen und deswegen ist ja auch Arne da, zum Glück.
Ja. Genau, also was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass das halt der Safety-Aspekt auch zur Sicherheit in der Computerei dazu gezählt wird. Und die Leute, die Security-Beauftragte sind in Betrieben, sind meistens auch für die Betriebssicherheit mitverantwortlich.
Das kenne ich auch anders. Das kommt sehr drauf an. Also, das habe ich habe beides schon gesehen. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht so, sondern das ist halt, hängt ein bisschen ab.
Das hängt auch ein bisschen was von der Größe der Firma ab, denke ich mal.
Ja, klar. In einem Admin-Unternehmen ist der Admin dann auch für alles verantwortlich.
Ja, der ist auch gleichzeitig Architekt und Tester und
ja, genau.
Engineer und ist egal, you name it. Ganz genau.
Bei allen Themen, die wir heute besprechen, gilt, Sicherheit ist philosophischer Natur auch. Mhm. Und je mehr Sicherheit wir wollen, gibt das mehr Einschränkungen.
Genau.
Also Unangenehmes auch oder mehr Aufwand. Das ist so. Das kann man nicht wegmachen.
Das fast nicht, ne?
Ja.
Also ich meine, es gibt schon eine Reihe von Sachen, die mehr oder weniger umsonst sind. Ich meine, ich erinnere mich an solche etwas ältere Sachen wie RSH gegen SSH. Da gab es keinen Verlust beim Austauschen, es wurde halt nur sicherer, ne?
Ja.
Aber das ist schon eher der Positivfall.
Ja.
Und bei der Sicherheit muss man auch sagen, dass das Basiskonzept von Sicherheit halt sich nicht bei Workstation und Server generell unterscheidet. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass ein Linux-System grundsätzlich nach einem kleinen Serverprinzip aufgebaut ist. Das setzt sich sogar bis zum Display durch. Da haben wir einen X-Server und einen X-Client. Nur andersrum, als man es denkt. Der X-Server stellt die Bilder dar und der X-Client überträgt die Bilder zum Server. Also andersrum, als man es normalerweise gewohnt ist. Und deswegen hat auch immer alles was mit Netzwerksicherheit zu tun, wenn man so will.
So ein bisschen. Hm?
So ein bisschen mehr.
Auch es gibt auch Sachen, die weitgehend ohne Netz auskommen. Ne?
Ja klar, die gibt es auch immer.
Und ich meine, das ist, glaube ich, das, was Linux auch eigentlich und Unix an der Stelle auch eigentlich ausmacht, ist halt, dass in ein relativ brauchbares internes Sicherheitskonzept im System gibt, das jetzt auch erstmal gar nichts mit dem Netzwerk zu tun hat. Das ist auch deutlich älter als die Tatsache, dass es überhaupt sowas wie Internet oder so ähnliches Netzwerk überhaupt gibt. Also ich meine, Schranken zwischen unterschiedlichen Nutzern und zwischen unterschiedlichen Prozessen und zwischen unterschiedlichen anderen Subsystemen gibt es halt in Unix schon von Anfang an. Na, Version 7 auf jeden Fall schon mal, ne? Und das hat sich halt durchgezogen. Das ist eigentlich auch die schöne Sache. Es ist halt ein einfach konzipiertes System mit klaren Trennwänden an den passenden Stellen. So dass man halt im System schon von vornherein ein halbwegs brauchbares Sicherheitskonzept hat. Das muss dann nur noch nach draußen durchgehalten werden. Damit hat es halt lange Zeit ein bisschen gehapert.
Können wir uns einigen, dass wir bei den Workstations anfangen?
Ja, klar.
Okay.
Mir ist noch wichtig zu erwähnen, dass Sicherheit kein Programm ist.
Ja.
Also man kann sich jetzt kein Programm installieren und der Computer ist sicher.
Auf jeden Fall. Ja, ja.
Nicht?
Also Sicherheit ist ein Konzept. Und
das ein Prozess.
Und ein Prozess.
Das ist viel wichtiger, weil ich meine, man kann auch Sicherheit nicht als Paket kaufen oder sonst irgendwas. Es ist halt eine Sache, um die muss man sich einfach dauerhaft, wenn man ein System betreibt, kümmern. Das geht auch nicht weg. Das ist ein Teil der Kosten.
Das gilt auch für Windows, auch wenn es ein Paket gibt, das heißt Herstellername, Internet Security, das heißt nicht, dass das Internet dann sicher ist. Das heißt sowieso nicht, dass das Internet sicher ist, aber das heißt auch insbesondere nicht, dass der eigene Rechner dadurch sicher wird. Ja.
Wir reden heute aber nicht über die.
Nein, aber viele der Konzepte, über die wir gleich reden werden, die sind unabhängig vom Betriebssystem. Ja. Wir kümmern uns natürlich primär um Linux, aber natürlich ist auch bei Windows entsprechend, ich glaube bei Mac ist ja auch... Ja. War mal BSD, ist ja auch entsprechend zu beurteilen. Gelten auch für VMS. Apropos VMS, da kann der Roman noch eine Geschichte erzählen.
Ja, ich mag nicht. Ja, also wie es Arne zu Beginn schon recht schön gesagt hat, ist zur Herstellung der Sicherheit an einer Workstation das Grundwissen, wie ein Rechner funktioniert, nötig. Grundwissen ist jetzt ziemlich gummihaft.
Ja.
Und da kann man sich drüber streiten, was Grundwissen ist und was nicht. Aber man sollte wissen, wie es ungefähr ausschaut und welche Prozesse wo was machen.
Das hilft ungemein, wenn man grob weiß, wie ein Rechner funktioniert, wenn man auch haben will, dass man ein bisschen sicher ist. Es muss nicht viel sein, aber ein bisschen was sollte man wissen.
Kannst du es in 5, 6, 7 Sätzen beschreiben?
Oh je, das wird jetzt schwierig. Darüber habe ich mir noch nicht so richtig viel Gedanken gemacht.
Okay.
Also das schon die Idee, dass es halt sowas wie Prozesse gibt und Programme, die voneinander durchaus getrennt sind, aber durchaus auch miteinander kommunizieren. Das ist, glaube ich, das erste wichtigste Konzept. Und dann die Idee, dass es halt Sachen gibt, die mit dem vom Rechner aus gesehen draußen kommunizieren und dass die in irgendeiner Weise gegen Missbrauch geschützt werden müssen. Das ist, glaube ich, die zweite wichtige Sache, die man verstanden haben muss und die man auch und wo man dann also auch ein bisschen bei den einzelnen Subsystemen oder Programmen man auch nachgucken muss, dass die dann auch eben keinen Unsinn machen. Das gilt halt für jedes einzelne Teilsystem. Das gilt halt für das Web, das gilt halt für die E-Mail, das gilt halt für was auch sonst immer man benutzt im Netz. Jedes Stück hat halt irgendwelche Programme oder ein Programm oder ein Subsystem, je nachdem, wie man das bezeichnen will und was für ein System man jetzt gerade hat. Und jedes davon muss halt einzeln betrachtet werden, ob es jetzt dicht ist. Ne?
Und zwar so dicht, dass die anderen Umsysteme noch damit arbeiten können.
Genau.
Halt im Rahmen dessen, wie es erlaubt sein soll und eben fremde oder böse Software halt nicht das tun können soll, was dem Rechner oder dir als Person schadet.
Genau. Ich meine, da ist als Konzept ist da halt das die Idee der Kapselung ist da halt, glaube ich, so relativ zentral. Also die Idee halt, dass irgendein Subsystem eine relativ kleine, überschaubare und möglichst einfach organisierte Anzahl von Mechanismen hat, wie sie mit dem Rest der Welt kommuniziert, also mit den anderen Programmen oder mit dem Nutzer oder mit dem Internet da draußen oder anderen Sachen. Je einfacher diese Teilaspekte gestaltet sind, desto einfacher ist es auch, das Teilsystem sicher zu kriegen. Aber das ist schon eine Programmierersicht, aber das ist auch eine Sache, die, wenn man das verstanden hat, hilft es auch so ein bisschen, sich klar zu werden, warum gewisse Sachen vielleicht keine gute Idee sind, wie zum Beispiel JavaScript.
Genau. Also, wir halten jetzt mal so fest, Unix ist ein System, wo Prozesse im Allgemeinen miteinander kommunizieren. Gut, das unterscheidet es auch nicht von Windows, das tun die da auch.
Ja, natürlich.
Aber dass man die Kommunikation halt nur in den Bahnen zulässt, die dem Gesamtzweck dienen. Um es mal so zu sagen.
Um es mal so kurz zu formulieren, ja.
Ja, genau. Und die Kommunikation kann halt eben sowohl intern, über meinetwegen interne Prozesskommunikation passieren, über Sockets passieren oder halt übers Netz passieren.
Genau.
Jawohl, also so viel zum Grundwissen mal vorerst. Schaden tut es ganz bestimmt auch nicht, wenn man etwas über Netzwerke weiß. Hilft ungemein.
So ein bisschen.
Ja.
Wobei man da so schnell in eine so komplexe Tiefe kommt, dass ich das Gefühl habe, wenn man erwartet, dass ein Mensch, der normalerweise nur seinen eigenen Rechner bedient, von dem zu erwarten, dass er das Netzwerk, die Strukturen des Internets wirklich versteht, das führt, glaube ich, noch viel schneller zu weit, als es beim Einzelrechner zu weit führt. Also, ja, ich meine, Netzwerk, Routing-Strukturen und ähnliche Sachen, die durchaus für Sicherheit nicht ganz uninteressant sind, muss der Einzelanwender nicht wirklich verstehen, auch für seine persönliche Rechnersicherheit, finde ich mal. Oder?
Ja, ich meinte eigentlich eher so das Grundverständnis, was ist TCP, wie funktioniert es?
Ja, okay.
Ist mein Gateway? Mhm. Was ist ein DNS, was ist ein DHCP, so die Sachen.
Ja, die Sachen, die man halt selber verwendet. Und ich glaube, das ist der Punkt. Sollte man halt eine grobe Idee haben, was das denn so tut. Was das so hinter dem eigenen Horizont macht, ist natürlich eine andere Frage. Aber das ist manchmal gar nicht so wichtig.
Wir kommen nachher noch drauf zurück, wenn es darum geht, wie hilft mir mein Router zu Hause für meine Sicherheit? Und es schadet nicht, wenn man die paar Sachen weiß.
Definitiv, ja.
Ja. Wir wollen, ein Punkt, den wir besprechen möchten, ist die Komplexität der Kennwörter.
Ja, ein beliebtes Thema.
Ja. Gibt Firmen, die übertreiben das?
Ja, heutzutage insbesondere. Und einer der größten Fehler, den ich inzwischen in letzter Zeit häufiger sehe, ist zu häufiges Wechseln zu per Policy sicherzustellen. Weil so ein Kennwort ist immer ein Kompromiss. Ein Kompromiss zwischen Benutzbarkeit und Sicherheit. Und wenn man da versucht, allzu komplexe Kennwörter allzu häufig wechseln zu lassen, dann hat das zur Folge, dass die Leute sich erstens die einfachstmöglichen Kennwörter verwenden, die sie noch gerade hinkriegen, also die sie gerade noch durch die Policy durchkriegen, und zweitens, dass sie häufiger als notwendig Kennwörter vergessen, und was auch einen Haufen Probleme verursacht, also rein administrativ. Und drittens, dass sie auf solche Ideen kommen wie Kennwörter aufschreiben, oder sie verwenden einfach Strickmuster bei ihren Kennwörtern und verwenden halt über Jahre fast das gleiche Kennwort, bei dem sie halt eine Ziffer ändern oder so. Ich halte das für ein gefährliches Thema. Also ich bin der Meinung, ein Kennwort sollte mindestens ein Jahr halten. Wenn es ein Jahr nicht hält, dann sollte man vielleicht eher ein besseres Kennwort wählen, als die Frequenz zu erhöhen.
Ich bin jetzt sehr froh, dass du das sagst, weil ich der gleichen Meinung bin und eher bei der Komplexität ansetzen würde. Auch das, was du zuvor gesagt hast mit dem Wechseln einer Ziffer in einem bestehenden Kennwort, geht bei uns, bei meinem Arbeitgeber zum Beispiel nicht.
Ja, aber das lässt sich ja dann ein bisschen kreativ umgestalten und dann ist es wieder da.
Ja, natürlich. Aber lieber ein bisschen ein komplexeres Kennwort verlangen und es etwas länger gültig lassen.
Ja.
Als ständig diese Wechselei führt eben dazu, wie Anne gesagt hat, die Leute schreiben sich das Kennwort dann auf, weil sowieso nur 3 Monate gültig ist.
Ich finde es ganz spannend, dass auch in großen Unternehmen die User aufgefordert werden, alle 45 Tage ihr Passwort zu ändern.
Das ist, ja.
Aber die ganzen technischen Accounts nie ihr Kennwort ändern.
Und teilweise trotzdem noch von außen erreichbar sind.
Und dass das Allerschlimmste trotzdem noch von außen erreichbar sind. Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir ein bisschen über SSH erzählen. Mhm. Der Punkt ist der, dass die technischen Views eigentlich diejenigen sind, wo ein potenzieller Angreifer was machen möchte.
Ja.
Also im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen. Natürlich nicht, wenn er auf euren privaten Rechner einbrechen will, dann will er dann eure privaten Daten haben. Das ist der technische User nicht ganz so interessant. Es sei denn, es ist root.
Genau.
Aber ansonsten sind gerade die technischen Kennwörter, die Kennwörter der technischen User, die ein potenzieller Angreifer im Ziel hat. Genau. Weil die werden in der Regel nämlich auch nicht gesperrt, weil nämlich sonst der Dienst nicht mehr läuft. Aber da kommen wir gleich bei Server nochmal zu.
Genau. Dann die Gruppenzugehörigkeit. Da neigt man auch dazu, in der Regel, dass man hier zu großzügig ist. Also wir reden jetzt immer noch von der Workstation. Mhm. Ja, ich kiep mich mal überall ein, dann darf ich alles.
Ja.
Heißt auch, dass derjenige, der dann diese Identität stiehlt, auch alles darf.
Ist aber, ich muss sagen, das ist zweischneidig. Das ist ein schwieriges Thema, gerade bei einer Workstation mit wenigen Nutzern. Da ist von Natur aus der einzige Nutzer der Workstation sehr nah am Root. Und da zu sagen, ja, ich darf das und das nicht, das behindert einen überraschend häufig mehr, als dass es nützt. Dann, ich muss sagen, im Endeffekt lieber 2 Gruppenzugehörigkeiten mehr, als andauernd Root werden.
Okay.
Okay, dann muss man die Balance halten, ne?
Also, ja, genau das.
Also wenn man jeden Befehl mit Root absetzt, dann ist man vor sich selber schon gar nicht mehr geschützt.
Genau.
Das kommt ja auch nochmal dazu. Und auf der anderen Seite, ein potenzieller Angreifer würde dann auch schnell Root werden können, wenn man es so tut. Und wenn man halt die Berechtigung in der Gruppe hat, dann kann man glücklicherweise Sachen auch ohne Root machen. Also es ist auf der Kippe, das muss man schon sehr genau für sich abwägen. Und generell würde ich auch sagen, dass das ein User, der nicht so firm ist in der Technik, weniger root werden sollte als jemand, der firm ist in der Technik. Aber das ist auch wieder so eine schwammige Aussage, oder?
Aber genau grade, dir.
Aber leider ist halt in der Praxis ist das genau andersrum.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Ja, weil der nicht firme User hat sich wahrscheinlich im Endeffekt weniger lange und weniger strukturell Gedanken drum gemacht, wie er überall die Notwendigkeit, root zu werden, abstellt, als der Erfahrene, der dann halt sagt, okay, ja, ich mach mal die Gruppen alle an, das sind die ich brauche, und dann brauche ich für den so gut wie alle Applikationen kein Root mehr. Die anderen sagen halt einfach sudo vorne dran, ne?
Ja.
Dann funktioniert's ja.
Genau.
Und ich meine, das kann man auch nicht verdenken. Ab einer gewissen Menge an Ärger, die es macht, ist es auch sehr verständlich, dass man irgendwann so reagiert, weil man hat einfach nur eine begrenzte Menge an Willen zum Schmerzen.
Ja. Und gerade als End-User hat man vielleicht auch nicht unbedingt das Wissen, um so tief einzusteigen, um zu wissen, wo man genau die Grenze ziehen soll. Das ist, glaube ich, das wirklich Schwierige.
Was auch sehr viel mit dem Willen zum Schmerzen zu tun hat. Man kann sich alles anlesen.
Nur der Level ist ein anderer, ne?
Ja, ja. Also
ich höre von sehr vielen Endbenutzern, dass die sagen, ja, ich möchte nicht Experte werden, ich möchte das System nur benutzen.
Ja, genau damit hat es auch zu tun. Ne? Ja, das ist ja auch in Wirklichkeit steckt da auch sehr viel in diese Frage nach dem Willen zu Schmerzen dahinter. Nämlich, ja, will ich mir das alles wirklich antun? Möchte ich mich Tage und Wochen lang mit irgendwelchen Details meines Systems rumschlagen, die ich eigentlich in der Realität gar nicht brauche.
Ja, aber ich merke auch, dass bei Computern, das spielt auch nochmal eine Rolle. Wenn man ein kaputtes Auto hat, dann geht man mit dem Auto in die Autowerkstatt und lässt das reparieren. Bei Computern hat sich eingebürgert, dass man das ja selber machen kann. Man kann das ja selber machen.
In unseren Kreisen ja. Ich kenne andere Kreise, da ist das deutlich weniger so.
Ist es wirklich so, oder also ich kenne tatsächlich fast nur Leute, die versuchen, das irgendwie hinzubekommen und dann irgendwelche fragwürdigen Anleitungen im Internet nachklicken, um dann am Ende festzustellen, dass es an einer Stelle halt das eigene System anders aussieht und man das eigene System in die ewigen Jagdgründe damit schießt.
Also ich kenne so eine Generation vor uns einen Haufen Leute, die halt nicht mit Computern groß geworden sind und die dann sozusagen von ihren Kindern sich die Rechner machen lassen.
Okay.
Und viele von denen probieren es auch gar nicht wirklich. Und das, ich meine, in solchen Situationen ist das häufig vielleicht auch die bessere Wahl.
Gar keine Frage, ja. Mhm.
Es gibt auch noch diejenigen, die halt dann sagen, das mache ich nicht selber, ich rufe einen Freund an, der das macht.
Kommt aufs Gleiche raus.
Und wenn man hier dann nicht konsequent sagt nein, dann hat man auf einmal keine Freizeit mehr.
Ja.
Das ist mir auch so gegangen und heute mache ich das praktisch nicht mehr.
Ja, ich frage mich da auch immer, wo die Balance ist, weil ich meine, ich habe schon einen gewissen Willen dazu, sozial zu sein und meiner Umwelt zu helfen. Nein, es ist ja nicht so, dass man so Linuxer wird, ohne ein gewisses Bestreben, die Welt zu verbessern. Aber wie gesagt, das kann einen halt schon auffressen und dann ist halt die Frage, wo zieht man da die Trennlinien?
Genau.
Es gibt ja diesen Satz, eigentlich wollen wir alle nur Wale retten.
Ja,
ich finde den Satz auch einfach nur gut, muss ich sagen, weil das ziemlich genau das beschreibt, was mich auch mit Linux rumtreibt.
Aber das ist ein Satz, der sehr gut für Linuxer funktioniert.
Ja, genau. Das hat auch ein Dozent bei HP gesagt, als ich da HP-UX-Schulung gemacht habe. Mhm. Ich habe früher tatsächlich mal Windows-Support geleistet im Bekanntenkreis. Bis sich das so rumgesprochen hat und ich so 2 Stunden jeden Abend Windows-Support geleistet habe. Und dann hat diejenigen, denen ich geholfen habe, die haben mich dann wieder weiterempfohlen. Also ich habe mit wildfremden Leuten zu tun gehabt. Dann habe ich einen Abend die Schnauze so voll gehabt, dass ich mal mir vergegenwärtigt habe, wie viel ich da an Zeit rein investiert habe, ab jetzt kostet es 50 Mark die Stunde. Mhm. Und wirklich, als ich es ausgesprochen hatte, hat das Telefon nicht mehr geklingelt. Als ob die sich untereinander verständigt hätten, so im Schneeballsystem, der ist jetzt verrückt geworden, der will jetzt Geld dafür.
Mhm. Ja.
Mark. Vorgemerkt, Marc.
Wir waren bei der Gruppenzugehörigkeit.
Entschuldigung,
genau.
Der Mensch.
Wollen wir zurück zum Thema TM?
Ja. Abgespuft.
Das darf der Dirk, der darf abschweifen. Das darfst du auch, Arne. Ich darf das auch.
Ja, ja.
Nein.
Unser nächster Punkt auf der Liste ist Virenscanning für Surfen und Mail. Das ist immer ein Religionskrieg unter Linux. Ich persönlich bin der Meinung, ich brauche keinen Virenscanner auf meinem System, weil ich keine fremden Daten beherberge. Wenn ich das würde, sähe es anders aus.
Also, ich habe halt keine Windows-Nutzer, ne?
Ja, dann ist auch klar. Ja.
Ich finde das Thema enorm schwierig. Ich kenne genug Linuxer, die Pakete herunterladen, die Pakete installieren. In dem Moment, wo das Paket installiert wird, hat es Rootrechte auf dem System, weil der Installer Rootrechte auf dem System hat. Und wenn es einen Bösen auf der anderen Seite gäbe, der auf dem Windows-System, auf dem Linux-System Schaden verursachen würde, würde er das locker über das Paket tun können. Weil wir nämlich alle Schafe sind und dann einfach das sudo dpkg-i, wie auch immer, davor setzen und das Ding installieren.
Ja, gut, normalerweise kommen die Sachen bei mir schon eher aus den, also wenn ich so in dieser Schnellvariante installiere, kommen sie meistens von den Debian-Servern. Da fühle ich mich halbwegs sicher. Und ansonsten gucke ich.
Ich auch.
Ein bisschen.
Aber ich
sehe den Punkt.
Ich auch, aber ich möchte nur sagen, wenn man sich ein Paket irgendwo herunterlädt und man installiert das auf seinem System mittels Kommando, ist in dem Moment, wo das Paket installiert wird, es mit Root-Rechten auf dem System unterwegs. Ja.
Das ist so.
Und da könnte leider ein rm-rf/ drinstehen, dann ist das System sehr, sehr schnell nicht mehr benutzbar.
Das ist so, möchte ich mal erstmal anfechten. Das ist aus meiner Sicht eines der größeren Probleme aller aktuellen Distributionen. Eigentlich braucht man fürs Installieren von Paketen keine Root-Rechte.
Wenn du es etc. für alle schreibbar machst.
Ja. Also nee,
wenn,
die also, nicht,
nee, oder wie meinst
man du? Es halt, man müsste halt nur dafür sorgen, dass normale Softwarepakete halt keine nicht diese Systemverzeichnisse nutzen.
Okay.
Ja, die Details führen jetzt viel zu weit. Es macht ja auch keiner. Aber eigentlich geht das. Es war auch früher mal viel üblicher, als es heute ist. Also ich erinnere mich noch zu meinen alten Admin-Zeiten, haben wir viele Sachen von Hand installiert. Und ich hatte ein Verzeichnis auf unserem Uni-Rechner. Da durften erfahrene Nutzer, die von mir durchaus per Hand ausgewählt wurden, aber einfach mal für alle Software installieren. Ja, da war ein Vertrauensding drin, das ist klar. Mhm. Aber die hatten kein Root.
Ja.
Ja. Und das heißt, die hatten dann das gescherte Verzeichnis für alle. Also, dass auch alle möglichen anderen Leute einfach mitgenutzt haben. Und da haben sie halt rein installiert. Und das hat auch funktioniert. Das hätte mit Sicherheit nicht funktioniert, wenn die Leute dafür Root gebraucht hätten.
Einverstanden. Und man kann es ja heute noch, wenn man Quelltexte runterlädt, kann man ja sagen, dass es irgendwo anders installiert werden soll. Das geht, das geht ja auch immer noch.
Geht immer noch, im Prinzip.
Ja.
Ne? Aus meiner Sicht wird das eigentlich, um ein richtig ordentliches, sicheres System zu haben, wäre das eine Sache, an der man ansetzen könnte, um da was zu verbessern.
Guter Punkt, sehr guter Punkt. Da habe ich noch gar nicht drüber Gedanken gemacht. Ist schon richtig. Mhm.
Vielleicht fehlt da auch der Kick, dass mal wirklich tatsächlich jemand in einem Repository einbricht und Scheiße reinhaut.
Debian FTP-Server zum Beispiel.
Machen wir ja schon.
Ja, genau, deswegen sage ich es gerade. Mhm.
Aber bisher noch ohne große Auswirkungen. Mhm. Ja, bisher waren das immer nur Sachen, die halt ein paar Minuten irgendwie auf den in den großen Servern passiert sind und dann war es halt relativ schnell, hat das sehr schnell jemand rausgefunden und totgeschlagen mit dem großen Hammer.
Ja.
Dementsprechend sind die Auswirkungen noch relativ beschränkt.
Aber das ist jetzt vielleicht in dem Moment ein sehr, sehr guter Punkt, weil auch wenn ich ein Paket von einer offiziellen Paketquelle installiere, kann es natürlich sein, dass diese kompromittiert ist. Und jetzt, es gibt nur eine Sache, die mir dabei wichtig ist, die ich dazu sagen möchte. Die Paketlisten sind signiert und die Prüfsummen sind auch signiert. Und manchmal, wenn die Synchronisation noch nicht fertig ist, bekommt man die Meldung, ob man das Paket wirklich installieren will, weil diese Signatur nicht stimmt. Man sollte das als ernsten Hinweis nehmen und es vielleicht später nochmal versuchen.
Ja.
Also die Meldung ist nicht ohne Grund da.
Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Wenn das kommt, und wenn man nicht irgendwie auf Anhieb einen Grund findet, warum es diese Meldung gibt, ist es in 10 Minuten nochmal probieren ein richtig guter Ansatz.
Stimmt. Mir passiert das oft, aber ich weiß weshalb. Weil ich eine Quelle nur 10 Minuten brauche und nicht extra den Schlüssel hole, dann passiert das. Ist aber trotzdem ein Risiko.
Ja, absolut.
Ja.
Also ich meine, mir ist das jetzt vor Jahren irgendwie einmal passiert, ne? Also insofern von wegen Frequenz, dass das passiert, das, also in meiner Umgebung hatte ich, das ist das ein sehr seltenes Event und ich installiere sehr, sehr viele Pakete. Also Debian-Welt.
Ja, klar, also wir sind ja beide auch Debianer. Ja, ja. Debianer. Also mir ist nur wichtig zu sagen, es gibt durchaus Mirrors, also Spiegelserver, die synchronisieren nicht per Push, sondern die holen sich alle Stunde die Pakete und in dem Moment, wo sie es holen, sind die halt nicht im Sync mit den signierten Paketlisten. Mhm. Also ich hole nur ein bisschen weiter aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Spiegel zu synchronisieren. Der eine ist, dass der Hauptserver einfach Bescheid sagt, ich habe neue Pakete, spiel die mal auf dein System, dann wird das einfach gepusht, also geschoben. Die andere Möglichkeit ist halt regelmäßig selber zu synchronisieren und abzuholen. Und wenn man selber synchronisiert und abholt, dann passiert das halt öfter. Genau. So. Reicht.
Bist jetzt fertig, dir?
Ja, endlich.
Reicht schon.
Wollte gar nicht tiefer drauf eingehen.
Ja, ja. Aber ich glaube, die Kurzzusammenfassung, beim Installieren sich ein paar Gedanken machen, ist sehr wertvoll.
Ja. Ja, und nicht wie im Windows immer auf OK klicken, sondern einmal durchlesen, was da steht und dann überlegen, ob man es wirklich macht.
Ja. Ja, das ist so eine Sache, die habe ich erst bei Windows-Usern überhaupt gelernt, dass es sowas gibt. Also ich bin ja, ich komme aus einer Welt, wo man README-Files traditionell liest. Und das, ich rede jetzt schon von README-Files, ja, und nicht von Sachen, die aufpoppen und mir was sagen wollen, die nehme ich begeistert wahr.
Ja.
Aber es kommen halt auch nicht so viele bei uns.
Ja.
Und deswegen, es lohnt sich da dann, wenn dir dein System was sagen will, hat das häufig einen Grund. Und das zu lesen ist ein Teil von Sicherheit.
Ja.
Also Systemmeldungen lesen, Systemmeldungen ein bisschen verstehen und ein bisschen zu gucken, was wo auf meinem System läuft. Das ist aus meiner Sicht sind das ganz, ganz wichtige Sicherheitsteilkonzepte. Und Sachen einfach wegklicken ist genau das Gegenteil davon.
In dem Zusammenhang, wieder ein kleiner Exkurs, weil wir gerade dabei sind, Unix-Systeme folgen ja der Philosophie, wenn du nichts zu sagen hast, einfach mal die Klappe halten.
Jo.
Das heißt, wenn sie was schreiben, dann hat das meistens einen Grund.
Genau.
Also einfach so, um das nochmal zu unterstützen. Mhm. Wenn was auf dem Bildschirm steht, was normalerweise nicht da steht, dann hat das einen Grund, dass es da steht.
Genau, und wenn nicht, dann ist das Programm nicht so gut.
Ja, ja, gut, dann hast du sowieso verloren letzten Endes.
Ja, ja. Also ich meine, es gibt durchaus... Es fällt mir auf, dass in den letzten Jahren mehr Programme auftauchen, die mehr reden.
Ja, das stimmt.
Das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist des Teufels oder sowas, aber es hatte einen Grund, warum es früher anders war.
Ja. Um es nochmal zu erklären, früher war es wirklich so, wenn ein Programm erfolgreich zu Ende gelaufen ist, dass es nichts gesagt hat. Erst wenn man gesagt hat, sag mir was, dann hat es auch was gesagt. Oder sonst hat es nur im Fehlerfall gesprochen.
Genau.
Genau. Das ist wie der Pinguin, wir verlinken den noch, der sagt, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal Fresse halten.
Genau, das kommt von Dieter Nuhr. Genau.
Wir waren beim Virenscanner. Dirk war wieder,
ja.
Ist wieder abgehauen.
Entschuldigung. Stimmt,
Virenscanner war das Thema. Wir haben noch einen Punkt, Applikationen, also Qualität der Programmierung. Da können wir ja häufig gar nicht viel Einfluss nehmen, mindestens wir Normalsterbliche.
Außer durch die Wahl des Programmes?
Ja, richtig, genau.
Mhm. Entschuldigung. Entschuldigung.
Kann ich jetzt mein Zeug fertig sagen, Dirk?
Ja. Start, Stopp, schade. Also...
Neulich traf ich auf eine Mitteilung, dass TeamViewer für Linux bereitstünde. Mhm. Und wir nutzen im Geschäft TeamViewer, allerdings unter Windows. Und ich habe mir gedacht, hey cool, hole ich mir. Habe mir das Deb-Paket runtergeladen, mit dpkg-i installiert. Und was macht diese SAU? Fragezeichen. Installiert mir Wine. Super. Das gehört für mich zur Qualität der Programmierung. Da ist nirgends gestanden, da gibt es eine Abhängigkeit zu Wine, obwohl ich mir das eigentlich hätte vorstellen müssen, dass die sicher nicht das portieren nach Linux.
Google Earth bringt das eigene Wine mit, soweit ich das im Hinterkopf habe, wenn ich das noch richtig weiß.
Ja, und wie heißt die Bildnerverwaltung? Die auch?
Picasa,
glaube ich.
Ja. Okay. Das deutsche Linux-Steuerding auch. Also für Steuern, also.
Elster, oder wie heißt das?
Programm? Ja, genau.
Ja.
Da Tax heißt das, glaube ich. Kostet auch ein bisschen Geld, aber hab's lange noch nicht gebraucht.
Die gehen ja jetzt weg von Java. Habe ich gelesen.
Vielleicht auch nicht schlecht.
Ja.
Ob es jetzt danach besser wird, ist die ganz große Frage, ne?
Aber man hört ja nie auf zu hoffen.
Ja, das stimmt allerdings.
Aber das ist die Krux bei den Applikationen, vor allem wenn halt die README-Files nicht da sind. Dort, wenn es eines gegeben hätte, hätte es da vielleicht gestanden.
Aber das ist ja schon mal ein Hinweis. Kein README-File ist auch ein Hinweis auf, wer hat denn das verbrochen?
Welche Maßgabe würdest du denn an Programme legen, wenn du, sagen wir mal, du suchst ein Programm, um die Bilder auf dem Bildschirm anzugucken? Völlig egal. Also,
Also ich hab da schon seit langem so eine Hierarchie, ne? Wenn es in meinem Debian Mirror ist, dann ist es meistens erstmal schon mal ein guter Ansatz. Mhm. Wenn es da nicht ist, dann gucke ich, ob es auf irgendeinem anderen Alternativ-Debian Mirror rumfliegt. Dann guck ich schon ein bisschen genauer hin, was in den Readmes und so weiter steht. Wenn es da nicht ist, dann gucke ich halt, ob es ein Debian-Paket gibt. Wenn es da nicht ist, gucke ich, ob es ein Binary gibt. Wenn es das nicht gibt, baue ich es per Source. Manchmal baue ich auch Sachen, die schon Binary haben, gerne nochmal per Source, um mich halbwegs abzusichern. Aber das ist schon ein bisschen Spielerei.
Ich habe es auch umgekehrt. Also ich habe erst die Source und dann das Binary. Aber das ist ansonsten ähnlich.
Und ansonsten gilt, bei egal was für einer, wo das in der Hierarchie steht, wenn ich beim Begucken des Paketes feststelle, dass das Ding mir nicht ein bisschen über sich erzählt in den Binaries oder Sourcen oder sonst irgendwelchen Datenfiles, die da rumfliegen, dann bin ich schon mal ein bisschen skeptisch. Weil wer nicht bereit ist, dem Menschen, der das irgendwann mal benutzen möchte, zumindest ein README zu geben, der kann sich nicht viel Mühe um seine User machen. Also ich meine, ja, wir leben in der freien Welt. Nicht alle, der Programmierer muss das nicht. Insofern sollte man manchmal sich auch einfach freuen, wenn man überhaupt was kriegt. An der anderen Seite, wenn der Nutzer irgendwie gerade, wenn man selber Nutzer ist und eine Wahl hat, ist ein bisschen Dokumentation im Paket ist wertvoll.
Ja.
Und ordentliche Dokumentation ist so gut wie immer ASCII.
Ja, freilesbar, genau.
Sachen, die nur über Webseiten umkommen, sind schon schlechter.
Ja, das stimmt. Würde ich unterschreiben wollen.
Aber das sind nur so Tipps, auf was ich achte, wenn ich Software installiere.
Ja.
Es ist aber nur so ein, das sind aber echte Daumensachen, ja. Es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist immer so.
Okay.
Aber wir waren bei den Viren, ne?
Nein, wir waren schon einen Schritt weiter bei Applikationen, Qualität der Programmierung.
Ah,
die Viren haben wir verlassen, nachdem Dirk das Thema wieder verlassen hat.
Ah, ich sehe.
der Dirk wieder.
Nee, aber so, also allgemein Programmierqualität, ich meine, die meisten Menschen, die jetzt nicht irgendwie Admins oder Programmierer oder sonst irgendwas sind, lesen keinen Code. Das kann ich gut verstehen. Tue ich meistens auch nicht. Ich kann es in überraschend vielen Programmiersprachen, aber meistens ist das einfach zu anstrengend. Und meistens habe ich dafür auch nicht die Reserven, außer es hat einen Grund, dass ich diese Reserven mir gerade geben möchte. Zum Beispiel, weil ich gerne checken möchte, ob das Ding wirklich dicht ist. So, von wegen professionell und so, ne? Aber so in meinem, für den täglichen Hausgebrauch für Kleinkram, von dem ich eigentlich der Meinung bin, da haben sich andere schon mal drum gekümmert. Da lese ich den Code auch nicht. Da gucke ich halt einfach, ob ich das Gefühl habe, dass das außenrum des Programms halbwegs sinnvoll gestaltet ist, und das geht schneller.
Ich muss auch gestehen, dass es für mich tatsächlich ein Qualitätsmerkmal ist, wenn ein Programm Open Source ist.
Und
für mich ist es noch ein größeres Qualitätsmerkmal, wenn es von vielen Leuten benutzt wird. Weil selbst wenn ich den Quelltext nicht lese, habe ich die Hoffnung, das können natürlich nicht alle anderen auch sagen, aber ich habe die Hoffnung, dass es Leute gibt, die sich das angeguckt haben.
Ja, und das ist ja auch noch nicht mal so richtig unrealistisch. Also meistens guckt jemand schon mal in den Quellcode. Und schon sei es deswegen, weil er an das Ding irgendwas dran flanschen will. Ich meine, wir sind alle Spielkinder und es gibt immer wieder mal einen, der Meinung ist, kann ich da nicht vielleicht noch ... einbauen? Und spätestens dann guckt man da schon mal rein.
Ich muss sagen, ich arbeite ja auch beim Open Source Projekt mit und der Paul, der das initiiert hat, der ist als Programmierer mir sowas von meilenweit voraus.
Ja. So ist das.
Ich begreife zum Teil gar nicht, was der da gemacht hat, aber der ist wirklich gut. Hm. Aber so ist es dann halt eben. Aber trotz alledem lohnt es sich manchmal reinzuschauen. Das ist gar keine so schlechte Idee an sich.
Gut lesen und Leseverstehen kriege ich bei den meisten Programmen noch hin. Mhm. Aber ich bin aus dem selber Schreiben inzwischen auch schon, zumindest für größere Sachen, so weit raus.
Ich finde, das ist eine Kunstform. Das ist auch eine Kunstform. Das hat was Schönes. Also wenn Leute, wenn man wirklich mit wirklich guten Programmierern zu tun hatte, das hat wirklich was Schönes. Aber ich kenne sehr wenig sehr gute Programmierer.
Ach nö, das stimmt nicht.
Persönlich. Es gibt einige natürlich, aber ich kenne sehr wenige persönlich, die wirklich gut programmieren können.
Ich meine, das ist immer so eine Sache, Code lesen bildet an der Stelle. Mhm. Man lernt dabei viele spannende Leute kennen.
Ja, allerdings.
Und 15 Jahre später stellt man begeistert fest, dass man sie gerade getroffen hat.
Ja. Ja, ich habe auf dem GUG früher das Fachgespräch den Werner Koch kennengelernt.
Ah ja, mit dem habe ich auch gelegentlich schon mal eingetrunken.
Ganz toller Typ. Der Erfinder von GPG.
Ja, den mag ich auch sehr, sehr gerne.
Der ist ein ganz... Ich darf ja nicht abschweifen, Entschuldigung.
Genau, gehen wir mal zurück.
Ja, wir haben ja noch einige Themen zur Workstation. Ich schlage jetzt vor, wir lassen die nächsten zwei aus und kommen direkt zur Firewall.
Warum?
Weil wegen der Zeit.
Ach, egal. Wir schaffen das schon.
Da müssen wir auch noch ganz schön beschleunigen.
Ja, wir. Egal, dann machen wir lieber Workstation mehr und dafür Server weniger.
Ja, ist vielleicht ein echter Punkt. Ja, wobei Firewall. Ja, ich meine, das ist ja die Sache, eine der Sachen, die eigentlich durchaus jeder Nutzer mindestens einmal unter Linux gesehen haben sollte. Wie funktioniert so eine Linux-basierte Firewall, so ein IP-Filter? Ich meine, im Prinzip, wir leben alle von den Paketfiltern. Und ich höre da immer wieder Leute, die mir sagen, ja, Paketfilter sind keine echte Firewall und so weiter und so fort. Ich bin auch mit ein paar Einschränkungen anderer Meinung. Paketfilter sind schon eine gute Näherung an das, was man zu 90% braucht. Ganz selten braucht man was anderes. Das Problem bei Paketfiltern ist, wenn man so rein mit dem IP-Tables rumspielt, das wird unglaublich schnell unübersichtlich.
Geh mal einen Schritt zurück. Was ist ein Paketfilter?
Ah, ja, ein Paketfilter ist genau das, was der Name sagt. Das ist ein Ding, das ist ein kleines Teil des Linux-Kernels, welches sich jedes Paket einmal anguckt und überlegt, was es damit machen soll. Ob es durchlassen soll, ob es wegwerfen soll, ob es einen Alarm schreien soll, ob es sonst irgendwas damit machen soll, ob es irgendein Programm aufrufen soll, das sich genauere Gedanken drum macht oder sonst irgendwas. Das ist das ist im Wesentlichen schon alles. Viel mehr ist da nicht. Das sind einfach ein paar Regeln und ein Ding, das ein Teil des Kernels, das die auswertet. Hm? Deswegen ist es auch schnell. Das ist auch der Punkt. Es muss schnell sein, damit es überhaupt funktionieren kann. Ja, und ich meine, die Regeln können halt beliebig komplex werden. Und insbesondere dadurch, dass sie relativ tief im System liegen, sind die auch nicht unbedingt intuitiv so direkt verständlich. Manche davon wenn man die selber baut, sehen sie schön einfach aus, funktionieren deswegen auch nicht. Mhm. Und man muss noch zwei, drei geheime Sachen mehr hinzufügen, damit sie auch wirklich funktionieren. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht an Beispiele, ich bin schlechter.
FTP.
Ja, FTP ist das schönste und das heftigste Beispiel. Mhm. Deswegen möchte man eigentlich dafür so ein Baukastensystem haben, das einem die Regeln mehr oder weniger schon vorgefertigt liefert. Da gibt es einen ganzen Haufen Beispiele unter Linux, die Firewall-Bausatzsysteme, die Arbeit da sehr vereinfachen. Und ich muss sagen, ich habe mich da auch inzwischen sehr dran gewöhnt, solche Baukastensysteme selber zu verwenden. Ich schreibe meine Firewalls inzwischen auch nur noch selten wirklich selber.
Was benutzt du?
Also das UCF,
UFW
hatte ich auch, glaube ich, im Schädel. Mhm. Also
Universal Firewall Script,
nicht
Ubuntu Firewall, wie ich früher immer gedacht habe. Mhm.
Es gab noch eins, was ich gelegentlich verwende. Ich habe ein Namenproblem bei solchen Sachen. Das ist grausam.
Du musst es wahrscheinlich tippen, ne?
Dann ja, genau.
Fällt's dir sofort wieder ein.
Im Moment kommt's nicht.
Also ich persönlich habe ein Problem mit Paketfiltern tatsächlich, und zwar nicht, weil die nicht schnell sind oder nicht, weil man die nicht konfigurieren könnte, sondern weil ich einen Schritt vorher angreifen möchte. Also ich würde gerne die Dienste, die nicht von außen zugreifbar sein sollen, gar nicht erst von außen zugreifbar machen.
Wo ist das Problem?
Also wenn ich einen SSH-Daemon habe, muss der natürlich von außen zugreifbar sein, ganz klar.
Sollte er normalerweise.
Ja, sonst macht es relativ wenig Sinn.
Ich kann mir immer Gegenbeispiele vorstellen.
Ich kann auch einige
Gegenbeispiele. Aber im
Großen und Ganzen. Und dann brauche ich aber nicht ein Skript, was das nochmal unterstützt, dass das nicht von außen zugreifbar ist. Oder nicht nochmal ein Filter, der das ausblendet.
Och, unter Umständen schon.
Beispiel?
Wir hatten es, glaube ich, da unten, ne? Fail to ban. Mhm. Das ist also so einfach ein Skript, das guckt, wer versucht hat, mich anzugreifen und die entsprechenden IPs dicht macht. Das ist ja auch eigentlich, das setzt dann hinterher auch auf dem IP-Tables auf. Ja,
einverstanden.
Das sind so die Fälle, die aus meiner Sicht so sekundär spannend sind an der Stelle.
Mhm. Du guckst so fragend, Roman.
Nein, überhaupt also ich nicht. Ich bin schön mitgekommen,
genau. Wunderbar. Ist Fail to ban genügend verständlich gewesen gerade, auch wenn es nur drei Worte waren, oder soll ich es noch erklären?
Wir machen das gleich bei den Servern sowieso nochmal.
Bleiben wir in Reihenfolge, okay.
Die meisten Nutzer, die werden ja eine Firewall auch schon auf dem Router für DSL oder was auch immer sie brauchen, haben, den sie dort auch konfigurieren möchten. Die meisten davon sind ja schon vorkonfiguriert.
Und lassen dann nichts rein?
Genau.
Manchmal möchte man aber trotzdem haben, dass zum Beispiel SSH von draußen reingeht.
Genau.
Das ist so der Standardfall aus meiner Sicht. Der zweithäufigste Fall, den man haben möchte, ist, dass das auch noch irgendwie sowas wie ein Webserver oder ein FTP-Server von draußen erreichbar ist. Und das kann man den Routern, wenn das so Fertigrouter sind, ja durchaus beibringen. Also bei mir zu Hause läuft ein Debian-System als Router. Insofern, ich habe da ich habe da eine Meinung.
Ja, bei mir zu Hause läuft ein Fritz-Router tatsächlich, und der macht das genauso. Läuft auch ein Linux drauf. Ja,
also der Fritz-Router wurde dann schon mal aufgebohrt.
Nee, tatsächlich nicht.
Ach so,
ich nehme den so wie aus der Box kommt tatsächlich. Okay.
Ja, also.
Ich bin da faul.
Gibt's auch
dazu. Ich auch.
Aber ja. Ich brauche auch nichts, was von außen nach innen kommt. Das ist nochmal ein anderes Thema.
Okay, ja, das ist natürlich bei unserem Router komplexer in Wirklichkeit. Also ich meine, ich lasse ja auch meine Mail zu mir nach Hause kommen.
Okay, ja, die habe ich auf dem Router. Wir schweifen ab.
Ja.
Typisch die auch.
Ja, die ganze Zeit schon, oder?
Ja. Aber ich glaube, es erklärt auch, ich meine, das ist durchaus nicht ganz uninteressant. Das sind so Sachen, weil ich meine, jeder Mensch, der so ein System hat da auch seine eigenen Bedürfnisse, und meistens bleibt es halt nicht bei den Sachen, die der Router schon hat, sondern meistens möchte man halt schon noch ein paar Spezialitäten haben. Und naja, dann dafür will man dann den Router ein bisschen umkonfigurieren können. Und die meisten können das ja einfach.
Mhm. Genau. Außer diejenigen von Swisscom, die kann man nicht oder kaum.
Das ist schlecht.
In Deutschland gibt es ja jetzt gerade eine Diskussion darüber, dass die Router zum Netzausbau des Netzbetreibers dazugehören sollen, dass man nicht mal einen eigenen, also dass die Zugangsdaten ins Netz gar nicht mehr bekannt geben sollen. Mhm. Das heißt, man kann sich gar keinen eigenen Router mehr kaufen, wenn man ins Netz eines Providers möchte. Das heißt aber auch, dass das ein Qualitätsmerkmal sein kann, wie man seinen Provider aussucht. Also ich würde mir immer einen Provider aussuchen, wo ich es noch darf, wo ich mir selber noch die Hardware zu Hause aufbauen darf.
Genau, weil ich möchte nicht haben, dass mein Provider entscheidet, was ich als Router verwende.
Genau. Ich wollte bei der Firewall oder beim Router noch eben stehen bleiben. Wir sollten vielleicht ein Wort über NAT verlieren.
Ja, NAT ist ein wichtiges Thema. Ich habe häufiger den Satz gehört, NAT ist keine Sicherheit. Ich kann da nur Jein zu sagen.
Danke, ich bin auch ein Jein-Sager.
Also, NAT ist kein Ersatz für Sicherheit, das ist wahr.
Erklären kurz, was NAT ist.
Ach so, genau. Fangen wir mal unten an. Was ist NAT? Ich meine, ich habe zu Hause Also wir haben zu Hause, meine Freundin und ich, irgendwie 5, 6, 7 Rechner. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnten noch ein paar mehr sein. Mhm. Und also es ist auch ein bisschen variabel. Wenn Freunde da sind, sind es unter Umständen auch noch ein paar mehr. Mhm. Und naja, unser Provider gibt uns eine IP. Naja, ein Rechner braucht eine IP, damit er mit der Welt reden kann. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass diese ganzen IPs, die wir da zu Hause stehen haben, mit der Außenwelt reden können. Das ist NAT. NAT sorgt dafür, dass diese ganzen IPs in einer IP zusammengefasst werden und damit nach draußen reden können. Von draußen rein geht das natürlich nicht so einfach, weil woher soll der Server, der Router wissen, an wen von den 5, 6, 7 Rechnern er irgendwas weiterleitet? Dafür gibt es natürlich Mechanismen im Router. Man kann dem Router sagen, okay, diesen Port, also dieses Subsystem bitte an diesen Rechner weiterleiten. Macht man dann auch gerne mal. Das ist so die Idee von NAT. So ganz kurz.
Man braucht es bei BitTorrent zum Beispiel, wenn man das einsetzt und man möchte selber auch übertragen, dann muss auch eben die Verbindung nach innen funktionieren. Das ist ein Anwendungsgebiet von ganz vielen.
Genau. Aber das ist auch genau der Grund, warum ich Jein sage, wenn mir jemand sagt, dass NAT keine Sicherheit ist. Weil eigentlich erstmal, wenn von draußen nichts reinkommt, ist das schon mal eine erste Näherung von Sicherheit. Es ist nicht endgültig, weil man kann mit den Dingen, die von drinnen rauskommen, immer noch viel Unsinn machen. Also die ganzen schönen Sachen über Phishing und so weiter, die man regelmäßig liest und vielleicht auch selber schon mal erlebt hat, sind da gute Beispiele für. Aber es ist halt schon mal, man kann damit den Rechner, man kommt damit von draußen an die Rechner, die da drin hinter dem Router stehen, schon nicht mehr aktiv dran, sondern nur noch,
genau,
also wenn einem geholfen wird.
Der Rechner im eigenen Heimnetzwerk ist halt nicht direkt von außen erreichbar, es sei denn, ich erlaube das explizit für eine bestimmte Port-Kombination, genau, zum Beispiel.
Oder dadurch, dass ich irgendeine Verbindung aufmache.
Genau. Exakt. Zu Phishing ist zu sagen, Phishing heißt, dass sich zwischen mir und dem Endpunkt eine Seite schiebt, die sie vorgibt, die Seite zu sein, die ich besuchen
nicht
möchte.
Nicht unbedingt. Das hat so viele Gesichter. Es ist irgendeine Art des Umbiegens einer Sache, die ich gerne haben möchte. Ich meine, das kann jetzt auf der technischen Seite ansetzen, wie du das gerade dir vorgestellt hast. Das ist aber eigentlich nicht der typische Fall. Der typische Fall ist einfach, dass ich irgendeine Mail bekomme, die so aussieht, als würde sie von meiner Bank kommen. Und ich klicke dann mal auf die Mail von meiner Bank und lande auf einer Seite, die aussieht wie die von meiner Bank. Ja, nur das ist nicht die Seite von meiner Bank.
Zum Thema Sicherheit, Banken schicken solche Mails nicht.
Ja, ja. Aber manche anderen, bei Banken ist es noch einfach, es gibt aber andere Teilnehmer des Netzes, die solche Mails schicken.
Einverstanden, ja.
Und das mit den Banken schicken solche Mails nicht. Ich habe inzwischen Phishing-Mails gesehen, die auch fast so ähnlich von einer Bank hätten kommen können.
Also tatsächlich bekomme ich von der Bank nur Schriftpost.
Ich habe
von... Gedruckt. Also das wäre dann schon sehr, 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 sehr. Und da tippe ich die URL nicht ab, sondern ich nutze die ich vorher schon hatte.
Das tue ich auch so. Aber ich habe durchaus von meiner Bank angeforderterweise schon Mail bekommen.
Okay. Ja, das läuft bei meiner Bank anders. Ich bin wieder Roman, auch bei der PostFinance. Und da bekomme ich eine Benachrichtigung, dass im Portal der Bank eine Nachricht für mich bereitsteht. Das ist nochmal ein anderer Punkt.
Aber der Punkt ist, es gibt halt heutzutage gelegentlich Phishing-Mails, die sehen realistischer aus, als es nett wäre, dass man sich's vorstellt. Und da ist schon teilweise ist da schon echte Paranoia angebracht und das ist ein bisschen schwierig.
Ja. Ja. Ich möchte hier zwei Beispiele anführen. UBS-Mail, die waren ja in den letzten Wochen sehr häufig zu sehen. Und die Zielseite, die hatte eine sehr ähnliche URL, irgendwie UBS.irgendwas und am Schluss noch RU. Die Seite sah aber aus wie die echte. Also sehr gut gemacht, muss ich sagen. Hut ab vor diesen Jungs, obwohl das ist scheiße, was die da machen, das ist Betrug.
Aber die Hackerseele freut sich dann trotzdem ob der guten Arbeit.
Genau, ist sehr gut gemacht. Und das zweite ist, die kam vorgestern rein von der Swisscom. Die verschicken wenn man kein MMS-fähiges Handy hat, verschicken die eine Mail. mit der MMS drin, beziehungsweise mit der URL drin, wo man das die MMS ansehen kann. Ich bekam 3 solcher Mails und in allen 3 war irgendeine Exe drin, als Anhang, statt eine URL. Und es war aber das offizielle Swisscom-Logo, der gleiche Text wie in einer richtigen Mail, inklusive unten noch der ganze Disclaimer-Scheiß, den die mitschicken, war alles da.
Naja, das ist dann die Falle für die OK-Wegklicker.
Genau.
Genau.
Und dann gibt es bei Windows-Leuten noch das Problem, dass sie meistens eingestellt haben, dass Dateiendungen bei bekannten Dateitypen ausgeblendet werden. Und dann sieht man noch nicht mal das .exe am Ende, sondern man sieht tatsächlich nur, dass es ein .gif.exe ist. Dann sieht man das .gif.
Und es auch, ist aus. Ja, auch sehr gut gemacht. Und da verstehe ich, dass der eine oder andere da reinfällt. Ja, absolut. Die werden auch immer besser, diese russischen Scheißkerle. Entschuldigung. Sind ja nicht nur immer Russen wahrscheinlich.
Überhaupt nicht.
Ja.
Aber Amerikaner bei.
Ja, aber aufpassen. Unbedingt.
Ja. Und die leben halt davon, genauso wie Spam, dass es immer noch ein paar Leute gibt, die das benutzen und draufklicken. Ja. Und da reicht, also wenn man 1 Million Mails schickt und man hat 1% Rückläufer, dann reicht das immer noch aus.
Ja, kann halt aus Versehen passieren, ne? Also ich meine.
Ja, natürlich. Ja. Klar. Wir waren bei NAT, bevor Dirk abgelenkt hat. Nein, diesmal hast du nicht.
Entschuldigung. Ja, passt schon.
Ist schon. Und wir wissen jetzt immer noch nicht, was NAT heißt. Das bedeutet Network Address Translation.
Genau.
Und das ist der Punkt dabei, ne?
Ja, genau.
Und warum ist das ein Ersatz oder kein Ersatz für Sicherheit? Naja, man kommt trotzdem. Mit NAT kommt man von draußen schon mal erstmal normalerweise nicht rein. Und man muss die Ports einzeln aufmachen. Ja, genau. Und ich halte das im Prinzip auf einem sehr niedrigen Level für einen Sicherheitsmechanismus.
Absolut.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Nur es ersetzt natürlich nicht weiteres Nachdenken über das Thema.
Ja. Und dazu zu sagen, ist auch noch, das hast du kurz zwischendurch gesagt, dass man auf einer bestehenden TCP-Verbindung durchaus rückwärts auch wieder ins System reinkommt.
Genau.
Also, dass die Möglichkeit besteht halt eben auch.
Ja, also.
Ist schon aufwendig, ja, ist alles aufwendig.
Also wenn wir so weit sind, dann sind wir schon in einem Problemkomplex, der sehr viel weiter geht als gelegentliches Betrommeln von großen Rechnermengen.
Jetzt gibt es noch eine Sache zusätzlich zu sagen. Im Moment wird auf IPv6 umgestellt, also IPv6. Und da hat jeder Rechner weltweit eine eindeutige Adresse und ist direkt unter dieser Adresse aus dem Internet erreichbar. Es sei denn, davor steht ein Paketfilter, okay. Mhm. Aber mit dieser Adresse ist er im Internet bekannt. Und im Fall, den wir vorher hatten mit NAT, ist es halt so, dass nur der Router im Internet bekannt ist, eine aus dem Internet erreichbare Adresse
hat. Ja. Paketfilter werden damit noch viel spannender.
Genau.
Komplexer auch.
Geht so.
Geht so?
Geht so.
Okay, bin ich froh.
Also es gibt eine Sache, die man jetzt, die's komplexer macht, zumindest so, wenn man mal genauer reinguckt, das ist die Tatsache, dass man nicht mehr einfach sagen kann, ich nehme kein ICMP an. Mhm. Das versuchen Leute gelegentlich, spätestens mit IPv6 knallt man da sehr schnell gegen die Wand.
ICMP, Internet Control Message Protocol, ist eben auch für Ping verantwortlich und ICMP ist Teil von IPv6. V6 ohne das geht's kaum.
Ja, genau. Es gibt halt so bei IPv6 gibt's halt ein paar Sachen, die halt zwangsläufig mit ICMP gemacht werden müssen. Mhm. An der anderen Seite, vielleicht ist das auch ein guter Plan.
Genau. Sprechen wir vielleicht mal im separaten Podcast nochmal drüber. IPv6 ist sicherlich ein
gutes Thema.
Ein sehr, sehr dankbares und gutes Thema, was sehr, sehr breit diskutiert werden kann.
Aber um die andere Seite zu sagen, wenn wir schon bei IPv6 waren und Paketfiltern, das Baukastensystem, was wir vorhin kurz angesprochen hatten, das kann IPv6 genauso wie IPv4. Und das macht die Sache nicht, also für den Enduser eigentlich nicht viel komplizierter.
Ja. Guter Punkt.
Mhm. Wir waren bei Firewall und NAT und würden jetzt gerne noch ein bisschen über die Verschlüsselung von lokaler Platten reden.
Oh.
Dirk, du hast den Punkt aufgeschrieben.
Ja. Ist ein guter Plan. Sollte man mit Daten, die einem wichtig sind, durchaus tun.
Okay. Können wir ein Szenario aufzeichnen, weshalb man das tun sollte?
Also es ist nicht, man muss vorsichtig sein, es ist nicht per se gut. Es ist ein Sicherheitsmechanismus und er ist nur so gut wie das Passwort, was ich verwende, um die Platte zu verschlüsseln.
Und das Verschlüsselungssystem.
Und das Verschlüsselungssystem. Und
zwei, drei andere Dinge.
Und es macht Datenreparaturen schwieriger.
Genau, wenn man das Passwort vergessen hat, ist das Zeug weg.
Ja, definitiv. Ja, muss man einfach mal wissen.
Mhm. Ja, das ist eine klare, das ist eine Ansage, die sollte man sich auch im Kopf behalten bei all dem.
Also ich setze selber Verschlüsselung ein, aber nur auf mobilen Geräten tatsächlich, zu Hause nicht.
Das wollte ich eben hören.
Da bin ich nicht paranoid genug für, muss ich ehrlich sagen.
Ich setze zu Hause auch Verschlüsselung ein.
Okay.
Also nicht für alles, nicht für den täglichen Gebrauch, aber es gibt halt Sachen, die möchte ich halt ein bisschen private Sachen, Kram, ne? Die möchte ich halt ein bisschen abgeschirmt haben von möglichem theoretischen Ärger.
Okay, da muss ich das auch konkretisieren. Also ich habe schon verschlüsselte Daten zu Hause, ja, definitiv, aber ich habe nicht mein komplettes System zu Hause verschlüsselt.
Nö,
das will ich damit sagen.
Also das ist das komplette System zu verschlüsseln wäre zwar sicherer, aber das ist es mir nicht wert.
Genau das meine ich. Also ich habe schon Sachen, die mir so wichtig sind, dass ich für sie verschlüsselt halte, aber eben nicht alles. Mhm. Genau.
Ja.
Das bedeutet auch, wenn mir ein mobiles Gerät geklaut wird und es ist verschlüsselt, kann der Klauende nichts damit anfangen. Außer er findet irgendwann das Passwort raus, glaube ich aber nicht, weil ich da elendlange Kennwörter vergebe.
Länge ist nicht alles.
Bist du eine Frau?
Auf die Dicke
das war ein Witz.
Ja. aus meiner Sicht, da gibt es einen schönen XKCD zu dem Thema Passwörter. Ich habe leider den Titel.
Mit der Passwortstärke, meinst du?
Ja, das? Ja, genau.
Ja, ja. Dem verlinken wir. Mhm. Diesen Comic ist XKCD. Da gibt es einen Comic zur Passwortstärke, wie man sich Passwörter merken soll und wieso Passwortlänge tatsächlich auch gut sein kann und man gar nicht so komplexe Passwörter nehmen muss, sondern einfach nur ein entsprechend langes Passwort.
Okay.
Meinst du den?
Ja, der geht in beide Richtungen. Das ist das Schöne
daran. Genau.
Der sagt halt, ein kurzes Passwort ist halt auch kann halt auch ein guter Plan sein, wenn es halt genügend komplex ist, ne?
Okay.
Aber ein längeres Passwort ist halt häufig ein gutes Thema.
Genau, weil man halt sehr sehr viele Kombinationen ausprobieren muss, bis man.
Als die Verschlüsselung ist knacksicher, besonders gut, besonders wichtig, besonders haltbar, was auch sonst immer. Erstmal einfach verschlüsseln. Weil mit jedem Ding, das verschlüsselt wird, entsteht Aufwand, es zu entschlüsseln, den Leute per Default machen müssen. Das sorgt dafür, dass die Gesamtkomplexität eines Angriffs steigt. Mhm. Also eines Angriffs aus dem Netz im Gegensatz zu Phishing-Angriffen und Ähnlichem. Aber
Ich bin dafür, dass jeder Transport verschlüsselt werden soll. Allerdings bieten unsere Mechanismen zum Teil sehr, sehr haarsträubende, also das, was mit Zertifikaten passiert, ist ein sehr, sehr haarsträubendes Thema.
Ja, ja.
In mehrerlei Hinsicht. Zum einen in der Verkaufsstrategie von Zertifikaten, zum anderen, dass wir auch ein kleineres Problem haben, nicht mehrere Zertifikate auf der gleichen IP-Adresse zu benutzen.
Also ich bin auch ein, da gibt es ein paar Policy-Dinge, die aus meiner Sicht gerade in eine ganz falsche Richtung laufen. Zum Beispiel das Verteufeln von Self-Signed Certificates. Aus meiner Sicht, wenn es nicht um die Sicherheit als solches geht, sondern nur um die Tatsache, dass irgendwas verschlüsselt ist, sind Self-Signed Certificates ein sehr guter Ansatz. Sollte man soll, aus meiner Sicht ist es besser, irgendetwas ist verschlüsselt mit einem Self-Signed Certificate, als es ist nicht verschlüsselt. Self-Signed Certificate soll ich erklären? Oder?
Ja, ich denke, das wollte ich gerade sagen.
Ja, genau. Also ich meine, man hat im Netz, wenn man mit irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt, das Problem, wie komme ich an einen passenden Schlüssel? Den muss mir irgendjemand stellen. Da gibt es zwei unterschiedliche übliche Mechanismen. Entweder so ein Pyramidenschema, das verwenden so die ganzen HTTP, MIME und ähnlichen Dinge. Also S-MIME und ähnlichen Dinge. Da ist die Idee, irgendjemand hat den ganz großen Schlüssel und verkauft irgendwelchen Leuten eine Garantie, dass dieser Schlüssel wirklich echt ist. Und wenn das genügend Leute glauben und der Junge, der da oben sitzt, auch genügend vertrauenswürdig ist, dann funktioniert das auch. Gelegentlich geht das halt einfach schief. Hatten wir im letzten Jahr mindestens 3 oder 4 Fälle, wo das auch sehr schön sichtbar schiefgegangen ist und sehr böse schiefgegangen ist.
Um so ein paar Fachwörter dazwischen zu werfen, das eine ist eine Certificate Authority.
Genau.
Das sind die, also CA kurz abgekürzt, das sind die, denen man traut, dass sie Zertifikate ausstellen dürfen und dass sie sicherstellen, dass derjenige, dem sie das Zertifikat geben, der ist, für den er sich den er vorgibt zu sein.
Genau.
Für den er sich
ausgibt. Das ist super. das ist halt deswegen Pyramidenschema. Oben steht eines, nämlich das CA. Und unten drunter gibt es dann die ganzen Leute, die alle von diesem Ding signiert sind, die dann halt sozusagen die Versicherung haben, dass dieses Passwort echt ist. Das andere ist das, was PGP macht, wo halt die Idee ist, dass möglichst viele Leute den eigenen Schlüssel signiert haben und dass man halt dann eine Kette bildet von dem Schlüssel, den ich irgendwo mal gefunden habe, bis zu mir über Leute, die ich halt unter Umständen kenne oder teilweise nicht so gut kenne, und mir Gedanken mache, okay, ist diese Kette genügend redundant, dass ich glauben kann, dass der Typ, der behauptet, er zu sein, wirklich er ist. Aus meiner Sicht, es hat, also der ganze MIME-Kram, das Pyramidenschema, hat einen großen Vorteil, es ist einfach.
Für den Endbenutzer.
Mhm. Das PGP-System ist aus meiner Sicht das sicherere. Weil es halt davon abhängt, dass man sich selber ein paar Gedanken drum macht, ob eine Sache wirklich vertrauenswürdig ist.
Möchte ich mit einem ganz klaren Jein beantworten.
Ach, schön.
Ja, ich gebe dir recht, wenn alle Leute, die an Keysigning-Partys teilnehmen, nach den gleichen Regeln das tun. Mhm. Aber wenn es Leute gibt, die sagen, wir haben uns ja jetzt gesehen, aber ich habe meinen Key, den ich noch zu Hause liegen habe, vergessen mitzubringen,
ja.
Signierst du mir den später auch nochmal? Weil da bricht das System.
Ja, das sind so Sachen, die sollte man halt nicht tun.
Sollte man nicht tun, ist gut.
Ja. Das ganze System ist halt auf einem gewissen, die Idee bei dem PGP-Kram ist ja, man guckt bei jedem Teil in der Kette nach, ob man diesem Teil in der Kette vertraut. Das heißt, wenn jemand sowas macht und man kriegt das mit, ist es ein guter Grund, dem das Vertrauen zu entziehen.
Das ist möglich, genau. Das machen aber sehr wenige Leute. Das ist richtig. Mhm. Ja. Mhm.
Wenn sowas, das ist auch, es ist an der Stelle durchaus auch mal ein guter Test, mal einfach auf eine PGP auf so ein PGP-Signing-Party nicht zu gehen und wenn man es nur aus Versehen tut und mal zu gucken, wer einem die Schlüssel trotzdem signiert.
Ja, das ist das Zweite, was
man
im Hinterkopf hatte.
Genau, da kann man direkt mal das Vertrauen entziehen.
Genau. Man kann sich auf als Teilnehmer auf so eine Liste eintragen und einfach nicht hingehen. Mhm. Und dann gibt es Leute, die signieren einfach jeden Schlüssel, den sie auf der Liste finden.
Also es ist nicht nett, man sollte das zu sagen. Also man kann das mal machen. Aber das sollte nicht zum Standard werden und nicht zu einer allgemeinen Empfehlung.
Ja,
genau. Weil das sorgt halt dafür, dass dass diese Signing-Partys mit Schlüsseln überschwemmt werden, die nicht wirklich verwendet werden.
Wobei ich die sonst recht, also wenn es mit rechten Dingen zugeht, gebe ich dir recht, es ist das bessere System. Mhm. Weil wenn ich deinen Schlüssel unterschreibe, weil wir uns kennengelernt haben und du unterschreibst einen anderen Schlüssel, dann glaube ich halt, dass du mit den gleichen Maßgaben an den anderen Schlüssel drangegangen bist und dass ich den deswegen eben entsprechend bewerten kann.
Auch wenn es nicht mit rechten Dingen zugeht und ich selber mich verantwortungsvoll verhalte, ist es immer noch ein sicheres System. Weil wenn ich bei den anderen Leuten, wenn ich nur dann andere Leute als vertrauenswürdig markiere, wenn ich die Leute genügend weit kenne, dass ich ihnen auch irgendwie vertraue, dann funktioniert es immer noch. Ja, also das muss nicht heißen, dass ich sie persönlich kenne. Das kann auch heißen, dass das ist Linus Torvalds, dem vertraue ich halt mal. Wenn der Sachen nicht schlecht signiert, wird mir das bestimmt irgendwann jemand mal sagen.
Ja, das wird bekannt werden. Das ist gleich wie bei Open Source letzten Endes.
Ja, genau.
Ne? Genau.
Also ja. Genau, es ist eine ähnliche Idee. Das ist ein Vertrauensschema. Also insofern, das System funktioniert, wenn man es richtig anwendet, gut. Das Problem ist, um das System richtig anzuwenden, braucht es Wissen. Es ist nicht ein System, wo man einfach sagen kann, ja, ich mache das irgendwie, es wird schon gehen.
Das ist auch das, was ich dem System eigentlich vorwerfe.
Das ist der Punkt.
Ja, also dass es nicht endbenutzertauglich ist.
Zumindest nicht für beliebige Endbenutzer. Das ist wie bei Unix, ne?
Ja, ja, definitiv, da schließt sich auch der Kreis. Mhm. Also ich glaube, weiß auch, dass viele Leute mit ihren Schlüsseln nicht besonders sorgsam umgehen.
Ja,
das,
ja.
Das kommt auch nochmal dazu, aber das ist noch,
ja. Ja.
Gut, wir waren bei den selbst signierten Zertifikaten.
Genau, mhm. Und warum, wann das eine gute Idee ist und wann das eine schlechte ist.
Und jetzt, das wäre ja dann die dritte Variante quasi noch.
Genau, das ist halt, da hat man auf das Vertrauen, auf diesem Vertrauensding komplett verzichtet und ja. Sagt, ich interessiere mich gerade gar nicht dafür, dass mir jemand vertraut bei diesem Zertifikat. Ich will halt einfach ein Zertifikat haben, mit dem man verschlüsseln kann und zertifiziere mich sozusagen selber.
Genau. Und für Dinge, die man nur selbst braucht, reicht das durchaus.
Und für Dinge, die man selber braucht und ein paar andere Leute, die man persönlich kennt, denen man das Zertifikat weiterreicht, reicht das auch.
Ja.
Und wenn es nicht darum geht, dass es sicher ist, reicht das auch.
Ja, genau. Und technisch ist es ja das Gleiche, wie wenn es ein offizielles Zertifikat ist, genau. Außer dass mein Browser halt sagt, nee, kenne ich nicht. Mhm. Weil er da direkt validieren geht bei, keine Ahnung, bei wem alles steht, mhm. in den Browser-Einstellungen, wo der überall hingeht,
genau. Um
zu schauen. Ja, genau.
Auch dazu gleich ein Tipp, wo wir gerade dabei sind. Es gibt eine Organisation, die nennt sich CA-Cert.
Oh ja.
Die Zertifikate, also da bin ich auch Assurer, die mhm. Zertifikate unterschreibt oder nein, gar nicht wahr. Die Identitäten bestätigt, so muss man es besser mhm. sagen, die aufgrund dieser Bestätigung dann halt auch Public Keys unterschreibt mhm. und auch Zertifikate ausstellt, beziehungsweise beglaubigt. Ausstellt mhm. ist Quatsch, beglaubigt.
Beglaubigt, ja.
Ja, ja. Und das ist eine relativ gute Sache und mit zwei Klicks hat man die CAC-Zertifikate in seinem Browser eingerichtet. Mhm. Das ist in jedem Fall eine gute Sache, weil die Prinzipien dahinter sind ganz okay.
Ja, genau. Das ist ein wirklich guter Plan, ja.
Ja.
Auch wenn ich nicht dabei bin.
Macht dich nicht zum schlechten Menschen, nicht automatisch zu
prüfen. Ja,
ja, also wir waren jetzt bei Verschlüsseln. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Punkte. Wir haben jetzt besprochen, vor allem das Verschlüsseln über HTTPS, mhm. wie das funktioniert. Gibt es auch natürlich für Mails.
Genau. Mhm.
Und auch
auf unterschiedlichen Leveln.
Richtig.
Nämlich erstens auf dem Transportlevel. Mhm. mit SSMTP, dann was aus meiner Sicht sehr zu empfehlen ist, was dafür sorgt nämlich, dass wieder irgendwelche Datenströme einfach per Default verschlüsselt übers Netz gehen, auch wenn die Mails gar nicht verschlüsselt sind. Und häufig, wenn man seinen Mailer entsprechend konfiguriert hat, passiert das auch fast automatisch.
Ja.
Weil beide Seiten das einfach sprechen und das dann aber einfach machen.
Ganz wichtig, es ist nur der Datentransport meiner Mail von mir bis zu meinem SMTP-Server verschlüsselt.
Genau.
Darüber hinaus nicht mhm. mehr.
Ja. Das zumindest ist nicht automatisch oder garantiert.
Genau, aber wenn es nicht mhm. garantiert ist, heißt es für mich nicht.
Ja, genau das wollte ich halt unterscheiden.
Okay.
Wenn das Ziel einfach nur ist, dass möglichst viel Kram, der im Netz rumfliegt, verschlüsselt ist, mhm. dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Plan.
Nein, ganz ohne Frage. Wie gesagt, ich bin absolut deiner Meinung. Man muss sich nur darüber klar sein, dass an dem Server, wo ich meine Mails ablade, meine Hoheit endet.
Genau.
Was danach passiert, weiß ich nicht. Und da muss ich davon ausgehen, dass es unverschlüsselt ist.
Zumindest kann man sich nicht darauf verlassen, dass es verschlüsselt ist. Man kann halt hoffen, dass der auch auf gute Ideen kommt.
Ja, genau.
Und für alles andere will man halt eine Verschlüsselung haben, die oben in der Mail ansetzt. Mhm. Also nicht auf dem Transportstrom, sondern in der Mail selber.
Genau.
Da gibt es halt entweder S-MIME oder PGP. Mhm. Wir haben über beide gerade geredet, also insofern
genau.
Ist das zumindest S-MIME ist das gleiche, was man bei HTTP auch verwendet. Mhm. PGP ist halt das andere, was wir eben schon mal kurz angerissen haben.
Und bei PGP lohnt sich ein guter Mail-Client, um es nochmal zu sagen.
Ja.
Der nämlich dann die Daten, die man verschlüsselt rausschickt, vielleicht selber unverschlüsselt speichert. Sonst kann man die Mails, die man an einen Fremden oder an einen selber nochmal verschlüsselt, das ist nochmal ein anderer
Punkt. Das ist die bessere Taktik.
Ja, absolut.
An sich selber verschlüsseln.
Absolut. Aber ansonsten kann ich eine Mail, die ich an den Roman schicke und mit Romans Public Key verschlüsselt habe, kann ich selber nicht mehr öffnen.
Ja.
Das erlaubt das Prinzip halt nicht.
Ja. Also da ist zu empfehlen, dass wenn das nicht per Default so eingestellt ist, Encrypt to Self heißt das Stichwort bei den meisten Systemen, die ich so gesehen habe. Man sollte, wenn man jemand anderem eine Mail schickt, dafür sorgen, dass dass man selber den Schlüssel zu dieser Mail auch noch hat. Meistens will man das. Ja, wenn man es nicht will, ist es eine Ausnahme.
Genau, wollte ich gerade sagen. Genau. Die zwei Mail-Clients, die mir gerade einfallen, können das beide. Mhm. iStaff, also Thunderbird, und Dirk nutzt so einen Exoten, ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Closed-Mail.
Genau, danke. Ich wusste wirklich nicht, wie er heißt. Ich wollte nicht...
Du willst nur wieder, dass ich abschweife, ich weiß schon.
Bei Mutt erklärt man das einfach seinem PGP, dass man das per Default so eingestellt haben möchte. Mhm. Das auch. Ich verwende Mutt.
Ich nicht, weil ich mehrere E-Mail-Konten habe. Das ist ein bisschen doof.
Mit Mutt. Geht mit Mutt so gut.
Und auch
mach dort, ich aber nicht.
Und auch dort gilt leider bei GPG unter Mail, es ist nicht für alle User geeignet, weil es ist ein bisschen kompliziert.
Ja, da tut sich in meiner, nach allem, was ich sehe, in den letzten Jahren einiges. Es gibt mehr Mail-Clients, die das selber gut können. Es gibt von den beiden großen grafischen Subsystemen KDE und GNOME jeweils eigene Unterstützung für PGP, die es auch relativ hübsch nutzbar macht, nach allem, was ich sehe. Also da passiert gerade viel. Auch
okay.
Es bleibt aber trotzdem, den Punkt muss ich weitergeben, muss ich akzeptieren. Es bleibt eine Sache, die halt ein bisschen mehr Aufwand bedeutet, noch immer.
Ja.
Es ist halt eine Sache, die man wollen muss.
Da gibt's halt auch Alternativen, die zwischendurch mal immer wieder ins Spiel kommen, dass man halt so Zertifikate auf einer Keykarte hat, die Keykarte einlegt, und wenn sowas mal kommt und massentauglich ist, sind wir schon mal einen Schritt weiter.
Ja. Und der große Vorteil von PGP im Endeffekt ist, es funktioniert halt auch für wirklich paranoide Leute.
Das stimmt, ja. Gut. Also Zusammenfassung, alle Transporte verschlüsseln. Verschlüsselt sind in der Regel die Transportprotokolle, die mit dem S am Ende aufhören.
Ja, eine gute Näherung.
das sollte man in jedem Fall in Angriff nehmen, wenn ein Provider SMTPS anbietet, POP3S anbietet, IMAPS anbietet und HTTPS anbietet, immer das mit S benutzen, auch wenn es vielleicht ein bisschen langsamer ist.
Und auch noch besser, wenn man eine Webseite aufmacht, einfach mal statt HTTP HTTPS schreiben, auch wenn man gar nicht weiß, ob das geht, ausprobieren, kostet nichts extra. Außer einmal noch mal eintippen.
Da gibt es zwei Plugins, die ich empfehlen möchte, wenn man Thunderbird benutzt oder iStaff. Und das eine ist HTTPS Everywhere. Das kommt von der Electronic Frontier Foundation. Das hat für die gängigen Seiten, die man so besucht, wie Wikipedia und so weiter, wandelt das jedes Mal sofort automatisch in HTTPS.
Das ist gut, ja.
Und es gibt ein anderes Plugin, dessen Name mir gerade entfallen ist. Das prüft bei jeder Webseite genau das nach. Und wenn man HTTP oben eingetragen hat, versucht es erst HTTPS. Wenn das geht, geht es mit HTTP gar nicht weiter. Das macht das automatisch. Da fehlt mir aber gerade der Name.
Der fällt dir wieder rein, bis wir die Sendungsnotizen schreiben, Dirk. Und dann geben wir euch das gerne weiter, liebe Hörer.
Sehr schön. Das machen wir. Ganz bestimmt sogar. HTTPS Finder steht auch sogar in der Dokumentation.
Ja, weshalb erzählst du dann so?
Weil ich nicht reingeguckt habe. Ich wollte mich nur mal outen, dass ich tatsächlich vorbereitet bin. Verdammt. Gut.
Ja, und damit sind wir bei den Workstations mal durch, mindestens nach unserer Vorbereitung, und kommen jetzt zum Thema Sicherheit am Server. Und jetzt darf Dirk wieder reden.
Ja, jetzt muss der Dirk erstmal den Arne fragen, ob ihm noch was einfällt, was wir bei den Workstations grundlegend vergessen haben.
Für mich ist der Unterschied zwischen Workstation und Server schon sehr, sehr fuzzy daher.
Gar keine Frage. Mhm. Auch mit dem, was wir vorher gesagt haben, dass halt viele Dienste auch so super auf TCP/IP basieren und von außen zugreifbar sind und.
Ja. Also deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher.
Gut. Ich?
Ja, bitte dir.
Schon wieder ich?
Ja.
Jetzt muss ich schon wieder abschweifen. Ja.
Fang doch mal an mit Fail to Ban, ne? Das war, glaube ich, ganz vorne.
Ja.
Also ich fange mal an, noch einen Schritt vorher. Normalerweise hat man auf dem Server nur Remote Zugriff. Man hat selten einen Server so direkt vor einem stehen, dass man ihn direkt an der Konsole bedienen kann. Das heißt, man greift von außen via SSH zu. SSH ist Secure Shell. Das ist verschlüsselt. Und das Aufnahmegerät nimmt auf, wie der Roman gerade festgestellt hat. Sehr gut. Das ist verschlüsselt. Was man gerne machen möchte, ist erstmal, man sollte verbieten, dass von außen per Root direkt drauf eingeloggt werden kann.
Ja, guter Plan.
Und man sollte Key-Authentifizierung einschalten und nicht per Passwort. Das sind so die beiden Grundeinstellungen. Trotz alledem gibt es Leute, die versuchen, Systeme zu hacken, weil sie nämlich versuchen, mit Root sich anzumelden. Und die können sehr penetrant werden.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Und jetzt kommt Fail to Ban.
Genau, das ist ein. Also es gilt nicht nur für das gibt's nicht nur für SSH, das
natürlich gilt nicht
für alle möglichen Subsysteme. Also Fail to Ban kann alle möglichen Subsysteme. Mhm. SSH ist der Standardfall, wo man es am meisten verwendet. Und das, da wird halt einfach, das guckt halt einfach in den Logfiles, hat irgendeine IP oft genug versucht, sich per Router einzuwählen, was jeder normale Mensch wissen sollte, dass das nicht geht. Also jeder normale Nutzer des Systems wissen sollte, dass das gerade nicht geht. Und dann wird das Ding halt einfach, die andere Seite halt einfach, diese IP einfach abgeklemmt per IP-Tables, also per Firewall-Regel. Mhm. Die Details sind alle einstellbar. Also erstens, ob das nur bei Root passiert, ob das auch bei anderen Usern passiert, wie viele Versuche es braucht, ob dann hinterher per IP-Tables abgeklemmt wird oder zum Beispiel per TCPD. Mhm. Oder anderes.
Wie lange abgeklemmt
wird. Wie lange abgeklemmt wird, genau. Mhm. Und lauter solche Fragestellungen. Das Ding ist halt, ist Python, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Perl oder Python, ich glaube, es war Python.
Irgendwas
und,
mit P, genau.
Und ist halt dazu auch durchaus gebaut, dass man da an allen möglichen Schrauben drehen kann, um das so anzupassen, wie man es fürs eigene System braucht. Aber der Default ist zumindest bei Debian und bei Ubuntu so schön, dass man eigentlich normalerweise gar nicht schrauben muss.
In dem Zusammenhang auch, ist auch zu sagen, dass es eine schlechte Idee ist, IPs permanent zu sperren, weil, ja, in deinem privaten Netz zu Hause vielleicht, okay, einverstanden, wenn du einen Root-Server hast und selber eine Dial-Up-Internetverbindung hast, kannst du dich selber damit auch sperren.
Ah.
Ja, also wenn
Letzteres fällt bei mir aus, daher.
Ja, nochmal um es zu erklären, wir sind, wenn man normalen Internetzugang hat ohne feste IP-Adresse, dann ist es in der Regel so, dass man einmal in der Nacht zwangsgetrennt wird und eine neue IP-Adresse bekommt vom Provider. Und wenn einer auf einer Nachbar-IP-Adresse dann versucht hat, den eigenen Server zu hacken, den eigenen Root-Server zu hacken, Fail to Ban schmeißt diese IP-Adresse raus, dann ist beim nächsten Mal, wenn ich diese IP-Adresse bekomme, komme ich auf meinen eigenen Server nicht mehr drauf.
Das ist natürlich dann doof.
Das ist ziemlich blöd. Also ich meine, es gibt noch Möglichkeiten, das mit statischen IP-Adressen auf anderen Servern zu umgehen. Aber
ja, ja.
Prinzipiell ist es vor allem vor dem Hintergrund, dass die eigene IP-Adresse sich ändern könnte, eine schlechte Idee. Ja.
Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan davon, eine feste IP-Adresse zu haben. Mhm. Also auf meinem Heimsystem. Mhm. Ist auch aus meiner Sicht ein Qualitätsmerkmal eines Internetproviders.
Kann man bei Swisscom dazu kaufen?
Wenn es billig ist, kann man das machen.
Habe ich nicht, genau.
Kann man, genau.
Genau. Fail to Ban habe ich zum Beispiel eingesetzt, um die Spam-Flut im Block zu dämmen. Also ich hab das auf Access-Logs von Apache eingesponnen, habe dann diesen Command-String ausgelesen, habe gesagt, wenn von einer bestimmten IP-Adresse in einem bestimmten Zeitraum so und so viel Kommentar-Übertragungsrequests kommen, dann wird der erstmal für 20 Minuten rausgesperrt. Mhm. Und das blockt eine Menge.
Ja.
Jetzt habe ich dich zum zweiten Mal unterbrochen.
Nein, du hast mich nicht unterbrochen. Ich habe dich unterbrochen. Du bist dran, Dirk.
Okay. Können wir weitermachen mit Tripwire, ne?
Ja.
Ja. Bei Tripwire muss man ein bisschen ausholen, glaube ich.
Ja, ja, ja. Ich meine, was ein böser Hacker oder was auch sonst immer tut, wenn er auf dem System ist, ist irgendwas umbauen. Mhm. Meistens in einer Form, sodass man es nicht bemerkt, dass es umgebaut worden ist. Mhm. Das heißt, man möchte irgendwie einen Mechanismus haben, dass man es merkt, wenn jemand am System rumgefummelt hat an Stellen, wo man nicht gerne haben möchte, dass jemand rumfummelt. Mhm. Dafür gibt es Tripwire. Das ist einfach ein kleines System, Programm, im Großen und Ganzen ein Programm, das Checksummen über alles, was irgendwie auf dem Rechner rumfliegt, macht.
Inklusive der Metadaten.
Das ja, ja, klar, über genau. Alles. Mhm. Also jede Datei wird gechecksummt, außer ich sage dem Tripwire, es soll sie nicht checksummen, was man zum Beispiel in seinem Home Directory gerne hat.
Oder im Blockverzeichnis.
Genau. Ja, genau, und ähnlichen Dingen. Ne? Mhm. Also die Default-Einstellungen funktionieren da auch normalerweise ganz gut, wie so oft. Und dann, ja, hat man Checksummen vom ganzen System und wenn sich da was geändert hat, dann fängt das Ding ganz fröhlich an zu schreien. Genau. Wenn man es noch ein bisschen sicherer haben möchte, dann sorgt man dafür, dass sowohl das Tripwire als auch die Checksum auf einer CD liegen. Mhm. Mhm. Nämlich, dann kann niemand diese Checksum ändern.
Also Tripwire ist ziemlich kann zu sehr, sehr hässlicher Software werden, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja.
Auf einem wirklich lebenden System, auf dem man viel ändert, bekommt man auch viel, viel Post.
Das ist ein anstrengendes Tool.
Ja, also man kann es auch so einrichten, dass man muss sich halt selber nur, das ist ja eigentlich immer so, bei Sicherheit muss man sich selber disziplinieren. Also in dem Moment, wo man Änderungen an seinem eigenen System macht, man kann Tripwire manuell laufen lassen. Und man muss es halt manuell laufen lassen, aber dann wird es mit der CD schwierig. Mhm. Aber es ist schon Aufwand.
Ja. Also es ist, gerade bei Tripwire hat man schon, also ich verwende Tripwire selten in Wirklichkeit. Also gelegentlich schon, aber bei den meisten Systemen ist mir der Aufwand zur Erfolgsratio nicht hoch genug. Wenn eine Kiste wirklich dicht sein muss, dann ist das ein richtig guter Plan. Mhm. Aber so für den kleinen Hausgebrauch ist Tripwire ein Level zu heftig für mein Gefühl.
Aber Firewalls wäre ein guter Grund, wo man es machen könnte.
Ja, da ändert sich nämlich auch nicht viel.
Genau. Ja, ganz genau. Das ist ein guter Punkt. Ja,
also das ist auch genau der Punkt. Wenn sich auf einem System nicht viel ändert, wird das überraschend schnell zu einem überraschend guten Hilfsmittel. Mhm. Wenn sich auf einem System viel ändert, ist es diskutabel.
Ja, es braucht einfach Disziplin. Du musst es wirklich diszipliniert führen. Aber dann ist die Frage, wenn du es eh immer manuell ausführst, die Frage, ob es wirklich dann machst,
Es ist nicht nur Disziplin, es ist auch Aufwand. Mhm. Ja, und das ich glaube, Aufwand ist an der Stelle wird irgendwann zu einem Thema. Ja, die Menge an Aufwand, die Menge an Zeit und Disziplin und sonstiger Mechanismus Friemelei, die man dafür einsetzt, um was für einen Gain zu bekommen.
Ja, genau, genau.
Hat beide Seiten. Mhm. Ja.
Aber es lohnt sich, damit mal zu beschäftigen.
Also oh ja,
wenn man mal sehen möchte, was sich auf einem System tut, lohnt es sich, das mal zu installieren und sich einfach mal überraschen zu lassen.
Es ist definitiv bildend.
Ja.
Also ja. Ich war durchaus sehr spaßig damit zu spielen. Klammer.
Genau. Wir kommen nochmals zu den Viren und zu den Rössern.
Genau. Warum will man einen Virenscanner haben, wenn man Windows-User hat?
Genau.
Es ist ganz einfach. Wenn man welche hat, will man einen Virenscanner haben. Der Standard unter Linux ist Klamav. Gibt noch zwei, drei andere, habe ich letztens gesehen. Ja, er hatte letztens einen kommerziellen vor der Nase.
Okay.
Ja, hab's aber wieder vergessen. Klamav ist frei.
Auch wenn man keine Windows-User hat, möchte man selber nicht so Spam-Schleuder werden. Das kann ja auch nochmal eine Rolle spielen, dass man unbedachterweise eine Mail weiterleitet, wo ein Virus dranhängt. Das würde ich auch ungern wollen.
Hatte ich bisher noch nicht das Problem.
Oh, ich habe schon mal doof getippt und habe ich eine Mail gelöscht. Und warum sollte ich nicht genauso doof tippen und eine Mail weiterleiten? Also, Dummheit.
Passiert. Also, ja, okay, das ist bisher auf meinem Radar noch nicht aufgetaucht.
Mit den Fingern? Mit den Fingern?
Ich kenne das, aber...
Okay.
Ja, ja. Ich glaube, ich kann es verstehen, aber ich glaube, es war mir noch nie wichtig
genug. Aber es gibt, glaube ich, tatsächlich nur diesen einen Open-Source-Virenscanner, Klammer.
Ja, ich meine, das reicht ja auch, ne?
Wenn er gut ist, reicht's ja.
Also erstens ist er eher gut. Zweitens, ich meine, gerade in der Open-Source-Welt tendiert man ja schon dazu, sich auf wenige Systeme zu einigen. Und Viren in der Open-Source-Welt sind halt schon ein eher esoterisches Phänomen.
Absolut.
Und daher, es braucht nicht jeder. Es gibt viele Leute, die halt keine Windows-User haben, zumindest in dieser Welt.
Ja.
Und dann braucht man auch keinen Virenscanner eigentlich.
Eigentlich, genau. Ne? Böses Wort. Mhm. Gut. Logdateien habe ich aufgeschrieben als Stichwort.
Logdateien. Oh, ja.
Es gab mal in Art und Weise vorzusingen, wie die Antwort, mein Freund ist im Staub geschrieben oder im Wind geschrieben, also the answer is blowing in the wind, es gab mal die Aussage, the answer is written in the logs.
Genau, es ist auch, also ich muss sagen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, Logdateien zu lesen. Da gibt es mehrere unterschiedliche Varianten von. Mhm. Die eine davon ist, ich möchte etwas wissen und lese in der Logdatei. Mhm. Dann sollte da alles drinstehen. An der anderen Seite, das Problem ist, da steht immer sehr, sehr viel drin. Man will das gar nicht alles lesen. Das ist auch menschlich und vernünftig und alles andere. Dafür gibt's Mechanismen, ne? Logcheck heißt mein Lieblings und mein Liebling und mein Standard. Das ist ein kleines System, das halt einfach mit Pattern Matching und ganz billig Sachen aus den Logdateien filtert, die es spannend oder unspannend findet. Und gerade das, ich filtere Sachen raus, die unspannend sind, ist eine relativ sichere Sache. Es gibt ganz, ganz viele Sachen im Log, die möchte man niemals lesen. Und das, was übrig bleibt, ist nicht mehr viel.
Genau,
wenn man das ein bisschen gepflegt hat.
Genau, es schickt stündlich eine Mail und alles, was Logcheck nicht kennt.
Viel spannender, wenn man es richtig macht, schickt es maximal stündlich eine Mail.
Einverstanden. Ja, einverstanden.
Also wenn nichts da ist, schickt es keine Mail und man weiß dann, es ist auch nichts passiert.
Ja, genau. Es kann auch öfter eine Mail schicken, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja, aber im Normalfall halt stündlich und es mokiert die Sachen in den Logdateien an, die es noch nicht kennt. Mhm. Und die kann man dann per eigenem Suchmuster ausblenden und dann werden sie beim nächsten Mal nicht mehr benachrichtigt. Mhm.
Also es gibt da so ein Paper, das ich irgendwann mal über Sicherheitssachen gelesen habe, das beschäftigte sich mit der Baseline Fallacy.
Okay.
Und das hat mir ein ganz wichtiges Wissensfragment implantiert. Und das ist, wenn ein Subsystem zu viele Meldungen generiert, dann werde ich aufhören, es zu lesen.
Ja, so
ist nicht, das. Nicht, weil ich so faul bin, sondern weil es einfach nicht handelbar ist. Wichtig ist, jedes Subsystem sollte nicht zu viel Müll fabrizieren. Und gerade bei Logcheck ist das ein ganz wichtiges Thema. Man muss seinen Logcheck so einstellen, dass er möglichst wenig Mails produziert. Aber die richtigen.
Genau. Das möchte ich direkt so unterschreiben. Wir hatten mal auf einem alten Root-Server das Problem, dass uns die Platte abgeraucht ist und das ist in der ganzen Summe an Logmeldungen einfach untergegangen.
Ja.
Weil wir einfach nicht mehr in die Logs geguckt haben. Und erst nachdem wir Logcheck wieder eingesetzt haben, haben wir die Mails auch tatsächlich zur Kenntnis genommen. Und wir hätten viel, viel früher merken müssen, dass die Platte kaputt geht.
Genau.
Aber wir haben es halt nicht gemerkt. Genau, aber hundertprozentig illustriert das, was du sagst.
Ja.
Danach habe ich dann einen Vortrag zu Bare Metal Restore gehalten. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, so kann es halt passieren. Mhm. Mir ist beim Thema Logdateien noch wichtig, dass die meisten Leute, die auf Systeme einbrechen, als allererstes die Logdateien überschreiben und es so versuchen, unmöglich zu machen, dass man nachvollziehen kann, was auf dem System gelaufen ist. Auf wichtigen Systemen ist es eine sehr, sehr gute Idee, die Logs weiterzuschieben.
Genau, auf einen anderen Server.
Auf einen anderen Server.
Und wenn man es richtig ernst meint und genügend groß ist dafür, also nicht für den eigenen Heimserver und nicht für den einen Root-Server, den man besitzt, aber wenn man irgendwie Admin in einer größeren Firma ist, ist es richtig cool, einen Log-Server zu haben, der genau das macht und der nur ganz auf den man nur relativ schwer draufkommt.
Ja.
Der auch ansonsten deswegen normalerweise im normalen Betrieb nicht verwendet wird, sondern
ja, nur
der da halt in der Ecke steht und wenn die Not groß ist, dann wird da mal reingeguckt.
Hat auch noch andere Vorteile, dass man Logdateien von verschiedenen Systemen zur gleichen Zeit beobachten kann und auf einem zentralen Server zusammengeführt hat. Gängige Syslog-Implementationen wie Syslog Next Generation oder R-Syslog erlauben das einfach auch von
ungefähr Haus alle, aus. Muss man so zu sagen.
Ich glaube, der uralte Syslog kann es noch nicht, oder? Dann nehme ich alles zu, also alle Syslogs.
Also seit meinen Solaris-Zeiten, als es noch kein Linux gab, gibt es das schon.
Ja, ja, ich
habe auch. Sanos, Entschuldigung.
Okay, gut, dann nehme ich das zurück. Dann ist mein Wissen da veraltet.
Also es kann aber trotzdem nicht jeder. Aber nichtsdestotrotz, es ist das Feature als solches ist wichtig zu wissen. Man sollte sich gewahr sein, dass man Logfiles auf einen anderen Server weiterschicken kann. Mhm.
Anmerkung dazu, auch Windows-Systeme können Syslog benutzen, da gibt es Tools für. So, Entschuldigung.
Genau. Richtig. In diesem Zusammenhang der nächste Punkt, den Dirk notiert hat, also für das alles ist Dirk schuld.
Ja. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da heißt es Inschuld, bitte. Ja. Das bin ich Inschuld.
Dirk ist Inschuld. Systemdesign, also volllaufende Logs sollen das System nicht stören. Es ist wahrscheinlich klug, wenn man eine eigene Platte oder eine eigene Partition für var/logs benutzt. Mhm.
Oder zumindestens var.
Ja. Mhm.
Nur bei var hat man dann schon wieder Kollateralschaden, wenn die Logs volllaufen. Aber trotzdem, es ist ein guter Plan, ja.
Ja. Und nicht vergessen, auch man kann so Logs auf Debug-Logging einstellen. Das heißt, da wird jeder Pups gelockt und das kann auch ein Performance-Problem werden auf größeren Systemen, tatsächlich ja. auf dem Profil mhm. läuft.
Ja, das neueste Syslog, das ich da gerade mal jetzt so langsam in die Finger bekomme, kann Rate-Limiting und solche Sachen.
Okay.
Das heißt, das kann man dazu bringen, dass wenn irgendein Subsystem anfängt, ganz viele Sachen in den Log zu schreiben, dass er irgendwann mal nur noch alle paar Minuten was durchgibt und ansonsten sagt, ja, der hat jetzt gerade so viel gelabert, das habe ich abgeschaltet.
Also und in Summe nochmal, Logdateien sind sinnvoll. Logdateien sind nur dann sinnvoll, wenn sie auswertbar bleiben, wenn da nicht jeder Furz drin steht. Und es gibt Tools wie Logcheck zum Beispiel, die das Lesen von Logs leichter machen.
Also es kann durchaus ein guter Punkt sein, in gewissen Situationen jeden Pups mitzuloggen.
Ja,
einfach. Also und auch das auch mal über längere Zeit zu machen. Also die Rückwärtsaussage ist deswegen nur sehr eingeschränkt zu sagen, wenn man jeden Pups loggt, sollte man zumindest einen guten Filter haben. Das ja. ist der Punkt eigentlich.
Okay. Einverstanden. Gut.
Dann haben wir das CH-Root-Konzept.
Oh ja, ganz beliebt. Im Guten wie im Bösen.
Also CH-Root steht für Change-Root.
Genau.
Das heißt, dass ein Prozess vorgegaukelt wird, dass er in einem anderen, also in einem Käfig quasi sitzt.
In einem anderen Root-Verzeichnis.
Ja.
Das Problem ist, gerade unter Unix hat das ein paar inhärente Probleme, also unter dem das traditionelle CH-Root. Und man kann da unter Umständen ausbrechen. Mhm. Das daher für beliebige, also für zufällige Prozesse ist das nur mäßig gut geeignet im Endeffekt. Die BSDs haben da eine Verstärkung, das sind die Jails. Das ist nach allem, was ich gesehen habe, relativ dicht. Damit kriegt man das Problem halbwegs in den Griff. Aber man sollte sich im Gewahr sein, dass wenn man das traditionelle CH-Root verwendet, hilft das nicht gegen jemanden, der es schon geschafft hat, Code einzuschleusen.
Ja.
In den CH-Root. Es hilft dagegen unter Umständen, weil es halt das System in kleine Abteilungen zerlegt, die man leichter übersehen kann, wo man dann leichter dafür sorgen kann, dass da niemand reinkommt und niemand Unsinn machen kann mit dem, wenn er da irgendeine Lücke findet. Also ich meine, ja, wenn die Lücke halt nur heißt, du kannst das und das lesen, dann hilft dir das unter Umständen in diesem Subsystem gar nicht mehr. Wenn die Lücke heißt, du kannst auf irgendwas, was auch sonst immer schießen, dann heißt das auch unter Umständen schon nicht mehr, dass dann fällt halt das Subsystem um.
Es gibt auch tatsächlich nur einen Serverdienst, der im Standard im CH-Root kommt, ne? NTP, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mehr wüsste ich im Standard nicht. Also man kann natürlich beliebige Prozesse einzwängen, aber es gibt nur einen, den ich im Standard kenne. Ja, und SFTP, wenn man so konfiguriert.
Ja, wollte gerade sagen, die ganzen SSH-Varianten können, da gibt es verschiedene, die solche Sachen können. Mhm. SCP-only, ne, war das? War der Standard für SFTP, dass man CH-Root haben möchte?
Nee, du kannst es tatsächlich in internal SFTP
machen. Ah, kann er das auch schon. Gut. Mhm. Habe ich noch nicht probiert.
Habe ich noch nicht. Egal. Mhm. Also SCP-only, also wenn man das selber mal macht, auch wie RSSH zum Beispiel, das ist übel zu konfigurieren und es ist, wie du gerade gesagt hast, nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Deswegen ist auch das mit Vorsicht zu genießen. Das ist kein Feature, was man einschaltet und man ist automatisch sicher. Das ist wichtig zu wissen.
Ja.
Früher hat man es sehr, sehr gerne bei FTP-Servern gemacht. Aber wie Roman gerade schon gesagt hat, FTP-Server sind ja langsam mehr oder weniger auf dem völlig absteigenden.
Na, hoffentlich.
Obwohl es...
Entschuldigung. Gesundheit.
Prosit.
Obwohl es immer noch eine sehr, sehr schöne, schlanke Dateiübertragungsmöglichkeit
früher war. Widerspruch.
Wieso Widerspruch?
FTP war noch nie schlank. Wenn du den RFC gelesen hast, kriegst du graue Haare.
Ja, ich habe ihn noch nicht gelesen.
Ich schon.
Okay. Du hast ja gar keine Haare. Das ist
ja, ne?
Ach, jetzt weiß ich auch warum. Okay.
Zu viele RFCs gelesen.
Zu viele RFCs gelesen.
Und der, und der ist das schlimmste Beispiel, was ich, also in langer Zeit war es das schlimmste Beispiel, das ich gesehen hatte.
Echt?
Ja.
Okay.
Also, das Ding hat halt deutlich zu viele Beinchen. Also das kann mit Record Structured Files umgehen und Page Structured Files und, und Sachen, die niemand mehr kennt heutzutage.
Ja, vor allem kann es ganz, ganz schräge Sachen. Man kann über den Datenkanal, über den Command-Kanal sagen, dass man von einem anderen FTP-Server die Daten haben will.
Oder so. Das kann man auch.
Und das macht auch kaum jemand. Aber
konvertieren zwischen unterschiedlichen Encodings und so weiter und so fort. Kann das Ding alles selber. Hört sich erstmal gut an, dass es all das kann. Mhm. Aber sagen wir so, Perfektion ist erreicht, wenn man nichts mehr wegnehmen kann, nicht wenn man nichts mehr hinzufügen kann.
Ja, guter Satz. Guter Satz. Einverstanden.
Wir haben noch die Virtualisierung. Und Dirk, du kannst dir sonst auch in Anbetracht der Zeit die Themen noch rauszupfen, die du gerne haben möchtest.
Ja, die Virtualisierung sollten wir kurz ansprechen zumindest. Insbesondere, wenn wir gerade bei CH-Root waren. Weil aus meiner Sicht ist das ganze Thema CH-Root und Jails sollte man so langsam mal relativieren. Also ad acta legen sollte man es nicht. Es gibt immer noch Anwendungen dafür. Mhm. Aber heutzutage kann man vieles mit Virtualisierung machen, was man früher mit CH-Root oder Jails gemacht hat. Mhm. Und eigentlich bin ich inzwischen so langsam der Meinung, dass es auch gar keine schlechte Idee ist. Ich war da lange Zeit skeptisch, aber inzwischen komme ich da langsam rum.
Mich musst du noch überzeugen. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Ich bin da auch immer noch skeptisch, aber jetzt mit KVM, also mit Kernel Virtual Machine, wird halt auch das Host-System entsprechend gut mitgenutzt, sodass halt nicht Sachen doppelt vorgehalten werden. Das war lange bei Linux halt nicht
so. Ja, das ist das Problem dabei, den gebe ich dir.
Und ansonsten, Virtualisierung wird immer besser. Muss man ganz klipp und klar sagen. Auch wenn ich nicht kein großer Fan davon bin, immer noch nicht.
Ja. Insbesondere bei der Hard.
Bei wem?
hatte da letztens einen Vortrag und ich finde das Thema immer noch spannend.
Okay, gut. Also Virtualisierung ist die bessere Alternative zu Change-Root, um es mal schnell zusammenzufassen.
In vielen Situationen.
Ja, Disclaimer mal als generelles, alles was wir hier sagen, ist nicht absolut zu verstehen. Sicherheit ist nie absolut. Es gibt nichts, sicher ist, es gibt eine höhere Sicherheit, aber es gibt nichts, was 100%
sicher ist. Und für jedes Thema, das wir hier ansprechen, gibt es eine Ausnahme.
Immer. Selbst dafür.
Ja.
Genau, über SSH haben wir gerade gesprochen. Dann brauchen wir da schon viel. Brauchen wir da schon mal gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass SSH komplett unterschätzt wird. Man kann also mit SSH wesentlich mehr machen, als man gemeinhin denkt. Ja. Ist für mich ein Schweizer Taschenmesser in der ganzen Unix-Welt. Und gerade das, was man mit Authorized Keys noch anstellen kann, wie dass man bestimmte Kommandos nur erlauben kann oder bestimmte IP-Adressen nur erlauben kann, was kaum Leute tun, kann man da eine Menge machen.
Ja. Also SSH ist aus meiner Sicht eine Sache, die mindestens einen dritten Blick wert ist.
Genau.
Und also jeder Mensch, der so ein Bild auch sich nur ein bisschen mit Sicherheit und vielleicht oder Remote-Arbeit rumschlägt, sollte sich SSH sehr gut angucken. Da ist ganz viel drin zu finden. Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig im Endeffekt.
Also es gibt sogar dicke Bücher dazu, das muss man mal ganz klar sagen. Und es gibt nicht ohne Grund dicke Bücher dazu, weil da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten drin stecken.
Wobei das Ding, SSH als solches, ist ganz klein und einfach.
Das stimmt.
Das ist der Vorteil an SSH. Die dicken Bücher braucht es eigentlich gar nicht.
Ja, aber
steckt alles in der Manpage. Nur bis man es verstanden hat, hat man auch das dicke Buch gelesen.
Einverstanden. Also ich kenne kaum Systeme, die Möglichkeiten von Authorized Keys tatsächlich komplett nutzen.
Ja, also Authorized Keys ist aus meiner Sicht der Standard, da sollte man auch vielleicht kurz noch drauf eingehen. Man kennt Passwörter, das verwendet man immer. An der anderen Seite, Authorized Keys heißt, man hinterlegt sozusagen ein Passwort auf dem Server und hat dann ein Public Key im System. Das heißt, einen geheimen Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel und den geheimen Schlüssel hat man auf seinem Rechner, das ist und auf dem anderen Rechner liegt halt sozusagen der Public Key und man kann sich dann mit einen eigenen Secret Key per Public Key auf der anderen Seite einloggen. Das heißt, in der Praxis, man gibt genau einmal, nämlich wenn man sich auf dem System, auf dem Heimatsystem einloggt, das lange Passwort ein und danach gibt man nie wieder ein Passwort für alle Systeme ein, die man mit denen man reden möchte. Das macht das Arbeiten unglaublich viel bequemer. Und es hat als Fallout eine riesige Menge sehr spannender, positiver Sicherheitsimplikationen.
Und es gibt einen Vorteil, den hast du gerade schon mal erwähnt, es gibt sehr gute Frontends auch dafür,
ja,
die in den Desktop-Umgebungen schon drinstecken, ja, die dann automatisch mit der Nutzeranmeldung die Keys schon entsperren können. Das
gibt's genau auch.
Genau. Um es wirklich sehr, sehr einfach zu machen.
Genau.
Also das, was in GPG schwierig ist, macht es halt mit SSH wirklich einfach. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir genau haben die Einfachheit auch mit übernommen.
Übrigens gibt es das inzwischen für GPG auch.
Ja, stimmt. Ist wirklich das gleiche Tool. Mhm. Mhm. Genau.
So, Security by Obscurity. Was wollen wir darüber sagen? Ach, Portknocking. Ja, ich glaube, das Thema, also man sollte einfach mal sagen, den Standard, das sollte man mal gesagt haben, ne? Security by Obscurity is no security.
Ja.
Oder ist lousy security, um es richtig zu zitieren. Weil man irgendetwas nicht weiß, ist es deswegen nicht sicher. Die Umkehraussage gilt nicht. Ja, Security by Obscurity kann gelegentlich schon mal helfen, aber es ist kein Feature, kein gutes.
Um mal ein Beispiel dafür zu nennen, was standardmäßig gemacht wird. Ich kenne viele Hobby-Admins, die den Port 22 auf den SSH hört, auf irgendeinen anderen Port verschieben. Und ein normaler Angreifer macht einen Portscan, wenn er nicht per Fail-to-Ban geblockt wird, das gibt es auch nochmal, aber macht einen Portscan und findet dann irgendwann raus, auf welchem Port der SSH-Daemon läuft.
Aber, und auch da, um meine Lanze für Security bei Obscurity zu brechen, ich muss ja immer Teufelsadvokat spielen.
Das ist völlig okay.
Das Verändern des Ports hält einem ganz viel Müll vom Leib.
Ja,
okay. Ja? Und das sind so Sachen, ja, das wird gerne unterschätzt. Und das sind genau die Sachen, die Security bei Obscurity gelegentlich bringt. Es hält einem Müll vom Leib. Es sorgt dafür, dass jemand, der es wirklich will, der kann es immer noch probieren. Aber man sieht dann nur noch die Leute, die es wirklich gewollt haben.
Genau, die Script-Kitties hält man draußen.
Genau, und die ganzen anderen Sachen, die da halt als Flächenangriffe durch das Netz geistern. Das ist halt, manchmal ist Security by Obscurity eine Sache, die kann man zumindest ein bisschen mitverwenden. An der anderen Seite, ganz wichtig, man sollte sich niemals darauf verlassen.
Ja.
Das ist genau der Punkt. Und leider tun viel zu viele Leute das. Und spätestens, wenn man bei im professionellen Bereich bei dem Sicherheits-Kram ist,
das Problem.
Kommt man ganz schnell dahin, dass irgendwelche Firmen der Meinung sind, dass sie ihre Software dadurch sicher machen, dass sie anderen Leuten nicht erzählen, wo die Probleme sind.
Ja,
also mein Lieblingsbeispiel dafür ist Oracle und alles, was leider heutzutage in Oracle drinsteckt, Java, was auch sonst immer, diese ganzen Subsysteme sind leider mit Oracle alle mitgestorben, weil Oracle niemandem erzählt, was kaputt war.
Ja.
Und das ist grausam.
Ja.
Und das ist ein riesiges Sicherheitsproblem für alle Admins, die an Software, von Software abhängen, die irgendwie von Oracle abhängen.
Ja, aber es ist noch nie ein IT-Leiter gefeuert worden, weil er Software von Oracle einsetzt.
Man sollte das häufiger mal tun.
Ja, vielleicht sollte man das wirklich mal tun. Aber wir wollten dem Roman noch eine Sache erklären. Direkt
nach Microsoft.
Wir wollten dem Roman noch eine Sache erklären.
Ja, bitte.
Was ist Portknocking?
Ja, stimmt. Das
wo wir jetzt gerade beim Thema SSH sind.
Ne, genau. Sind wir genau da. Genau, ne? Also das ist genau dieselbe Ecke. Security by Obscurity, der positive Fall. Wir haben gerade gehört, wenn man da so einen Haufen, wenn man seinen SSH-Port verlegt, dann gibt es immer noch die Leute, die dann mal einen Portscan machen und dann rausfinden, welche Ports offen sind. Wenn aber man jetzt dafür sorgt, dass man mit irgendeinem obskuren Paket, dass dieser Port nur antwortet, wenn irgendein obskures Paket mit irgendeinem obskuren Inhalt vorher gesendet wird, dann hilft das der ganze Portscan nicht mehr. Das nennt man Portknocking. Das ist eigentlich super einfach. Erstmal ein Paket mit genau einer Payload dahin schicken und dann und danach kann man ganz normal mit dem System reden.
Ich schicke ein Paket an Port 2222, nur um mal ein Beispiel zu nennen, und das hat einen bestimmten Aufbau, und nur wenn das gekommen ist, antwortet Port 22.
Okay.
Das ist Portknocking.
Schlau, hä?
Ja.
Und gemein auch.
Ja, aber es ist auch umständlich, um es mal so zu sagen. Mhm. In vielen Situationen spare ich mir das einfach.
Ja. Ich nutze es auch nicht, aber es ist halt eine Möglichkeit, die man einsetzen kann, definitiv.
Ja. Also wenn man sich den ganzen Schmuh vom Leib halten möchte, ist das ein guter Plan.
Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben: TCP Wrapper, TCPD, Hosts Allow, Hosts Deny.
Ja, das was man kann es mit, also IP-Tables geht über Ports, das heißt über die externe Seite des Netzwerksubsystems und erzählt und sorgt dafür, dass irgendwelche Sachen zugreifen können und irgendwelche nicht. TCP-Router macht dasselbe von innen. Das heißt, das hängt man um irgendwelche Software drumherum, um irgendwelche Subsysteme drumherum. Teilweise wird es auch, kann man es auch per Library mit einbinden. Zum Beispiel bei SSH wird das so gemacht. Und damit kann man dann sozusagen dem Subsystem sagen, okay, du nimmst nur Sachen, die von dieser oder jener IP kommen, überhaupt an. Alles andere weißt du einfach von vornherein ab. Ist für viele Sachen empfehlenswert, wenn man einen sinnvollen Einsatz dafür findet.
Genau, wenn man einen sinnvollen Einsatz dafür findet. Also eine andere Art von Wrapper war früher der Inet-D, der sehr häufig im Einsatz war. Wenn man die Serverdienste hat, die man nicht so häufig braucht, dann hat der halt alle Ports einfach mal belegt und gesagt, wenn jetzt eine FTP-Verbindung kommt, dann starte ich erst in dem Moment, wo eine Verbindung kommt, den FTP-Server und übergebe dem halt die Verbindung, die ich gerade habe.
Genau, das Problem ist, dass die ganzen Inet-Ds, ich weiß nicht, ich glaube inzwischen haben sie es weggekriegt, aber sie hatten halt lange Zeit das Problem, dass sie relativ unresistent gegen Überlastungsangriffe sind, ne? Mhm.
Bei Apache noch heute, wenn man Pech hat. Mhm. Apache macht das nicht anders. Es gibt einen Prozess, der auf Port 80 hört und der übergibt dann Tochterprozess einfach die Verbindung. Ja. Genau. Aber auch sehr, sehr problematisch bei Überlastungsangriffen. Absolut. Mhm. Ja.
Also
sehr, sehr DOS,
wie das so schön dann heißt.
Denial of Service, genau.
Genau, Denial of Service.
Genau. Host Allow und Host Deny, das ist so eine prinzipielle Frage. Es gibt halt die Leute, die auch da sagen, ich verbiete allen Hosts, mich einzutragen und trage nur die Hosts in diese Datei ein, die auf mich zugreifen dürfen. Man sollte nie beide Dateien pflegen, weil einen fliegt dann weg. Ich glaube, es wird generell sowieso nur eine ausgewertet. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge.
Es werden beide ausgewertet. Nur in einer Reihenfolge, das ist, glaube ich, der Punkt.
Nee, ich meine tatsächlich, dass eine wegfallen würde, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe. Okay.
Aber ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig.
Nein, aber der Punkt ist einfach der, dass man da Hosts eintragen kann, denen man bestimmte Dienste erlauben kann oder nicht erlauben kann.
Genau.
Einfach so. Das geht auf IP-Basis letzten Endes. Oder auf DNS-Basis. Mhm. Gut.
Ja. Wollen wir noch zum Netzwerk gehen? Haben wir noch Platz? Oder haben wir inzwischen schon lang genug diskutiert?
Ich glaube, wir haben lang genug diskutiert. Ich wollte noch eins bei Workstations nachreichen, weil das relativ wichtig ist und das ein Sandbox ist. Dass es Software gibt, die auf dem eigenen Server, auf dem eigenen Rechner in einer geschützten Umgebung läuft.
Sandboxen sollte man erwähnen.
Zum Beispiel im Browser mit JavaScript. Mhm. Zu JavaScript wolltest du auch noch was sagen, deswegen baue ich jetzt mal die Brücke.
Ja, also ich meine, das ist eh so ein Problem. Also leider verwendet immer mehr Web-Zeug, das man in der Welt so findet, funktioniert nicht mehr ohne JavaScript. Ich bin ein ganz großer Fan von, wie heißt dieses hübsche NoScript, mit dem man JavaScript per Default ausschalten kann und genau dann einschalten kann, wenn man es braucht. Mhm. Das macht die Sache zwar inzwischen ein bisschen unbequem, weil, wie gesagt, sehr viele Leute an vollkommen überflüssigen Stellen nur noch mit JavaScript funktionieren. Aber ich muss da mal eine ganz große Lanze dafür brechen, das einfach nicht zu tun. Weil JavaScript ist, auch wenn es inzwischen ein bisschen besser geworden ist, immer noch ein Sicherheitsproblem. Und noch ein viel, viel größeres Sicherheitsproblem ist Java. Und wenn man die weglassen kann aus seinem Browser, dann gewinnt man unglaublich viel. Und eine riesige Menge an Problemen, die andauernd in irgendwelchen Browsern auftauchen. Ja, 70%, 80% der Sicherheitslücken, die ich in Browsern sehe, sind JavaScript-Sicherheitslücken. Ohne JavaScript sind die alle weg.
Sozusagen ist auch nochmal in dem Zusammenhang, dass die meisten aktuellen Browser tatsächlich das Java-Plugin automatisch ausschalten, weil sie nach den ganzen Sicherheitslücken von Oracle das einfach generell machen. Und
Und ich meine, das.
Ach ja, was heißt Sandbox? Ich sollte vielleicht noch eben schnell erzählen, was eine Sandbox ist. Eine Sandbox ist eine geschützte Umgebung, nichts anderes als letzten Endes. Von der Idee her wie eine Change-Root-Umgebung, also eine geschützte Umgebung, wo ein bestimmter Code abläuft, der nicht ausbrechen kann aus diesem Sandkasten.
ausbrechen können sollte und es hoffentlich auch nicht kann.
Danke, ja.
Ja. Also, wobei ich damals, also das ist, aus meiner Sicht, das ist ein Konzept, das sollte mehr gepflegt werden. Mhm. Weil das ist immer noch eine gute Sache, insbesondere für den Heimuser.
Insbesondere da.
Ein Browser, der auf nichts zugreifen kann, was im Restsystem ist, kann ein richtig guter Plan sein. Und ich habe bisher noch kein, also wenn da jemand ein Stichwort für ein schönes, einfaches Subsystem hat, das mir unter Debian einen Browser in einer Sandbox ermöglicht, wäre ich da durchaus begeistert.
Okay.
Ich kenne keins auf gut Deutsch.
Ja. Ich glaube, jetzt habe ich aber auch wirklich alles gesagt, was ich sagen wollte.
Jawohl.
Genau. Also wir müssen dazu sagen, dass wir uns im Vorfeld darüber verständigt haben, dass es jetzt noch einen Punkt gäbe, Sicherheit im Netzwerk, um Netze sicher zu machen, aber dass wir damit ein ganz neues und ganz anderes Fass aufmachen würden.
Genau, wir haben darüber, es wurde darüber nachgedacht, dass wir darüber vielleicht noch reden, aber ich tippe mal, in Wirklichkeit wollen wir das sonst mal tun.
Genau, da können wir uns vielleicht separat nochmal drüber treffen. Das ist ein ganz, 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 ganz großes Thema. Wir haben jetzt auch im Workstation-Teil einige Sachen ausgelassen, die so Standard sind. Also so, sprich Datenspionage mit Cookies und so weiter. Und also alles, was der Browser macht, um meine Identität an jemand anderen weiterzugeben, das haben wir bewusst mal außen vor gelassen, weil das mittlerweile wirklich überall nachzulesen ist.
Mhm. Sollte man aber auch mal tun. Also Browsersicherheit ist eine Sache, die durchaus Bewusstsein braucht. Mhm. Und man sollte sich dann drum kümmern. Aber ich muss sagen, es gibt da zwei Sachen, mit denen man sehr viel ganz, ganz schnell erschlagen kann und auch sichtbar machen kann, was noch viel wichtiger ist als erschlagen. Das eine ist NoScript, sollte eigentlich jeder installiert haben. Mhm. Und das zweite ist Cookies nachfragen lassen. Mhm. Also wenn jemand einen Cookie umsetzen will, solltest du zumindest ein Ja dazu sagen. Das macht man dann zwar häufig, aber dann weiß man es zumindest.
Man macht es am Anfang häufig, ne? Also diese Plugins lernen ja in der Regel.
Ja, kann man, gibt es in beiden Varianten. Wobei ich meistens nur per Session zulasse und dann mache ich es häufig.
Okay, gut. Hast du noch was, Roman?
Ja.
Okay,
cool. Ich möchte Arne Danke sagen.
Ja, danke schön.
Oh well. bitte, gern geschehen.
War sehr spannend. Und es hat uns sehr gefreut und unsere Hörer, deine Hörer sicher auch.
Na, hoffe ich mal.
Für mich war es sehr spannend, euch zuzuhören.
Ja, du hast ja auch mit beigetragen.
Ja, ein bisschen. Und habe eine Menge gelernt. Und vielleicht können wir noch mehr lernen, wenn ihr, liebe Hörer, uns jetzt eure Kommentare schreibt dazu. Ja.
Bei den Themen kann man ganz, ganz, ganz viel nochmal ganz, ganz weit auffalten. Mhm. Ich meine, das war jetzt relativ, vieles davon war sehr, sehr, haben wir mal sehr kurz angeschnitzt.
Genau. Mhm. Ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Dafür an einer großen Oberfläche, nicht so tief, haben wir ja eingangs auch so gesagt.
Genau. Also es gibt einen Grund dafür, weshalb es Leute gibt, die das hauptberuflich tun. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ein ganz, ganz, ganz weites Feld.
Ja, und auch ein ganz, ganz wichtiges und viel unterschätztes Thema. Immer noch. Und das, obwohl es inzwischen mehr geschätzt wird.
Ja. Also wir wollten euch so einen kleineren Überblick geben über das, was Sicherheit auf dem Linux-System, mit Sicherheit auf dem Linux-System zu tun hat. Wir hoffen, dass wir genügend Links bekommen. Nein, wir bekommen in jedem Fall genügend Links zusammen, dass ihr weiterlesen könnt und nachlesen könnt. Mir ist wichtig zu sagen, Sicherheit ist kein Schalter, den man ein- oder ausschaltet. Sicherheit ist zum einen eine Einstellung und zum anderen ein Konzept.
Und ein Prozess.
Man kann Sachen nicht sicher machen, aber man kann sie sicherer machen, als sie vorher waren. Und man muss nicht paranoid sein, aber man sollte zumindest mit Vorsicht sich im Internet bewegen. Und das ist ja das, wo es im Moment am meisten auf Sicherheit ankommt, sage ich mal so.
Genau wie im Straßenverkehr. Man sollte nicht mit geschlossenen Augen Auto fahren.
Ja, guter Punkt.
Sollte man nicht. Ja, genau.
Auch nicht Fußgänger, wenn man nicht anders kann.
Ja. Das war's.
Das war's.
Vielen Dank. Nochmals danke, Arne. War cool mit dir.
Yippie. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich wünsche euch frohe Ostern gehabt zu haben.
Jawohl.
Diese Folge erscheint Ostermontag.
Genau, dann haben Sie vielleicht auch endlich den Papst gewählt. Bis dann.
Ja, ganz bestimmt.
Wir zeichnen auf, es ist heute der 12. März.
Genau, wir sind sehr früh.
Ja, deswegen wissen wir noch nicht, wer Papst ist, aber wenn ihr uns hört, wisst ihr es vielleicht.
Ja, der wird sein.
Ob es jetzt der Italiener ist oder der Brasilianer.
Ich will es gar nicht wissen.
Okay. Das
ist für mich auch nicht ganz so wichtig.
Für mich auch nicht.
Was wollen wir als Ausblick machen? Ja, hoffentlich haben wir jetzt mittlerweile Frühling.
Ja, genau.
Und danke fürs Zuhören.
Danke vielmals. Tschüss zusammen.
Tschüss.